Tommy, ich glaube, ich hab Heimweh. Ich fühle mich heute wie Anne meine Kante reit mit meiner Stimme. Was geht ab? Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Wir haben den 28. Juni, Samstag. Das Wetter ist beautiful. Genauso wie mein kongenialer Podcast-Partner ebenfalls beautiful ist. Was geht ab, Willi?
Dankeschön. Ja, Bitcoin-Kurs steht bei 107.512 US-Dollar pro Coin. Das ist nur zur Vollständigkeit. Und was geht? Ich habe meine Pflanzen gestutzt, wie du siehst.
Alter, yo, die wie heißt die? Striezie? Nee.
Ja, doch. Die habe ich aus drei, habe ich eins gemacht. Aha. Und die Monstera habe ich da gecuttet, weil die war einfach zu groß, die kam nicht mehr durch den Raum.
Oh echt?
Da habe ich aber gecuttet.
Hast ja, du gesaved, so ein bisschen Ableger nochmal, oder?
Ja, einen Ableger habe ich hier am Start. Mhm. Just in case.
Klar.
Aber, ja.
Krass.
Ja, ich hab voll viel über Pflanzen gelernt, dank Plant Talk.
Mm. Na klar, ey, komm, hol mich rein in Plant Talk.
Ey, Plant Talk ist voll gut, weil das sind einfach so voll viele Leute, die ihr ganzes Leben so Menschen wie mir widmen, die keinen Bock haben, sich mit Pflanzen zu beschäftigen, aber dann doch halt immer wieder so merken, irgendwas läuft nicht so ganz so rund. Mhm. Und dann geben dir die genau dieses bisschen Information, was du brauchst, um genau deine Pflanze irgendwie noch zu retten. Mhm. Am Beispiel Strelitzie war es so, hier. Ich habe die gekauft und das sah halt aus wie eine Pflanze, aber es waren drei. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, fuck man, das sind ja drei Riesenpflanzen, die da jetzt entstehen. Und das wucherte dann aus allen Ecken und so. Und
intraspezifische Konkurrenz.
Genau, ja, weil ein Topf, drei Pflanzen, was machen Sachen? Jedenfalls habe ich dann zum Beispiel gelernt, so, okay, es ist voll smart, wenn man sich so Pflanzen so im Baumarkt holt oder irgendwo, dass man dann so vorher überlegt, ey, wie viele sind das eigentlich und was passiert mit denen? Das ist auch zum Beispiel, das kennen viele vielleicht vom Basiliakum.
Das habe ich auch gesehen,
den man zum Beispiel, ne, das ist, glaube ich, so, das sind viel zu viele Pflanzen in einem Topf und dann gehen die mal kaputt. Man denkt so, hör, was mache ich falsch? Ja, du machst gar nichts falsch, ist einfach viel zu viel auf einen Beizen. Man muss den so spalten, im besten Fall. Ja. Macht natürlich keiner, aber wenn man den länger haben will, dann macht man das. Und das Gleiche gilt halt für viele andere Pflanzen. Mhm. Bei Monstera ist es zum Beispiel so, es ist voll smart, die halt von Anfang an so halt so in bestimmte Form zu kippen, weil wenn die einmal so aus der Form rauswachsen, dann hast du eigentlich verloren, dann kriegst du die wieder eingefangen, weil die halt relativ starr sind vom Stamm her. Und so Sachen ist eigentlich nichts Neues, aber wenn man sich halt null damit beschäftigt, einfach mal so, mal gucken, was passiert, dann hat man halt nachher so Situationen, aus denen man schlecht wieder rauskommt. Außer man muss halt so einen radikalen Schritt gehen, wie bei der Strelitzie, wo ich gesagt habe, so, ich mache aus drei Pflanzen jetzt wieder eine, was voll schade ist, weil du so riesen Blätter wegschneidest und dir denkst, oh Gott, das ist irgendwie falsch, aber ja. Danke, Plant Talk.
Ja, aber anknüpfend an unseren letzten Podcast, Folge 284.
Boah, niemand weiß.
Ist denn aber nicht eigentlich mittlerweile so, ich dachte jetzt, du wärst unser AI-Vorreiter sozusagen bei so Plant-Sachen, weil das habe ich zwischendurch auch mal gesehen bei Leuten, dass die halt einfach ein Foto gemacht haben von der Pflanze, von, keine Ahnung, so braunen Stellen und dann sagt irgendwie die AI dir, yo, das ist ganz klar das. Und dann hast du ja gezielter quasi die Antwort auf deine Frage, als wenn du da irgendwie durch Plant-Talk scrollen musst. Oder ist es auch einigermaßen entertaining einfach, deswegen guckt man nicht so spezifisch danach, sondern lässt sich berieseln und lernt dabei so ein bisschen was quasi.
Ja, es war eher ein Zufallsfund quasi, diese ganzen Plant-Talk-Videos, weil ich einfach, ich habe nicht gezielt danach gesucht, ich hatte nicht direkt ein Problem mit irgendwas, sondern es war eher so, dass ich geguckt habe und auf einmal gab es ein Video und ich dachte, oh, das ist spannend, weil die Pflanze habe ich auch, erzähl mir mehr. Und dann habe ich das geguckt und dann kamen mehr Videos und dann war ich auf einmal in dieser Bubble drin. Und dann habe ich so ein paar Learnings mitgenommen und dann habe ich wieder gesagt, okay, das reicht mir jetzt. Mehr will ich gar nicht so. Das hilft mir quasi von meinem, so ich weiß nicht, was ich tue, es funktioniert halbwegs, zu ich weiß immer nicht, was ich tue, aber ich weiß drei Dinge mehr und die mache ich auf jeden Fall nicht mehr falsch. Oder die kann ich jetzt vielleicht sogar präventiv einfach richtig machen. Und das war's auch. So, das heißt, ich habe so mein, das ist wie so eine kleine Leute auf LinkedIn würden da direkt schreiben, ich habe ein neues Zertifikat erworben, ich bin jetzt Pflanzenexperte Level 2, so, diese lächerliche Scheiße. Aber für mich war es einfach so, ich habe ein kurzes Learning gehabt und das war's. Und jetzt bin ich happy. Okay.
Dann hast du auch schon in der kurzen Zeit den Toxic Trait dieser Blase rausgefunden, weil hat nicht so jede Blase so ein bisschen so seine Abgründe? Ist es so, dass die, keine Ahnung, Babys essen?
Ja. Die wickeln Neugeborene in so fleischfressende Pflanzen und danach essen sie die Pflanze als Salat. Ja. Nee, keine Ahnung.
Gut, harmlos.
Ich meine, wie jede Bubble hat halt das eigene, also du merkst halt, es gibt so bestimmte Dinge, die halt irgendwie herausgefunden hat, dass sie funktionieren, und dann machen das halt irgendwann alle. Und im Plant-Game ist das oft so, ja, und damit ihr nicht bei eurer neuen Strelitzie, die ihr jetzt kauft, quasi eure Erde, euer, wie sagt man das, Sandgut, was auch immer, also wo man die reinpflanzt, halt, da wird ja so ein Sand-Erde-Gemisch oft genutzt, so, damit ihr es nicht selber anrühren müsst, habe ich meine Version quasi so. Okay. Das heißt, es gibt halt oft halt einfach, also die Frage nach der Kommerzialisierung, so, wie mache ich damit Geld, ist halt oft gelöst durch, hier ist mein Spaten, hier ist meine Erdmischung, hier ist mein irgendwas, und dann, ne, so, aber das finde ich halt, das ist einfach nur witzig und offensichtlich, so einfach zu gucken, wie unterscheiden sich halt die ganzen Bubbles, ne? Was machen die im Kosmetikraum, was machen die im Pflanzenraum, was machen die im Fitnessbereich, und am Ende des Tages ist es das Gleiche, so, irgendwer versucht irgendein Produkt quasi zu individualisieren und dann zu verkaufen, als hier ist meine Pizza, hier ist mein Eistee, was witzig.
Ja, wo ich immer noch denke, dann wahrscheinlich so bei den Pflanzen, das ist irgendwie noch für mich das Legitste jetzt von den Sachen, die du gesagt hast, weil so, da ist der Leidensdruck einfach nicht hoch, also da machst du nicht das Geld mit dem, weiß ich nicht, Aussehen oder Leiden irgendwie von Leuten, dass du ihnen erstmal sagst, guck mal, hier ist dein Problem. Also klar, vielleicht sagst du trotzdem, guck mal, hier ist dein Problem, aber es bleibt weiterhin bei einer Pflanze. Wenn die Pflanze halt stirbt und sie dann wegschmeißt, ist nichts passiert. So, wenn du dir, keine Ahnung, wenn du meinst, du müsstest jetzt immer nur noch das und das essen, trinken, whatever, dann ist es vielleicht erstmal ein bisschen ungeiler. Aber ja, wahrscheinlich ist es ja so, ne?
Something like that.
Was ging sonst noch die Woche? Hast du irgendwas, war irgendwie was Specialiges? Wir haben uns jetzt seit 2 Wochen nicht gesehen.
Ich bin ein neuer Mensch geworden diese Woche.
Nice.
Ganz, ganz easy peasy, lemon squeezy, einfach so mal kurz Identität gewechselt. Ich habe nämlich so eine, nicht ausgelöst durch TikTok, sondern ausgelöst durch ein Gespräch, was ich auf der Arbeit hatte, mit meinem Chef quasi.
Real-Life-Learning.
Real-Life-Lessons. Ja, gibt's ab und zu mal auch. Ich war in den letzten Wochen und Monaten immer wieder so, hatte ich mir so Momente, wo ich sehr frustriert war über halt Arbeitskram.
Nennen wir es Jahre.
Weil Dinge. Ja, aber es war immer so.
Ich meine auch anderen Arbeiten.
aber es war immer wieder so Momente, so Peak-Momente, wo ich so dachte, yo, das nervt mich jetzt aber doch sehr. So, es gibt immer manche Leute auf der Arbeit, denen kannst du dich halt dann einmal so, da kannst du halt einfach sagen, ey, lass uns mal kurz reden, ich muss mich auskotzen. Ich will auch keine Lösung von dir, ich will einfach nur kurz das abladen, weil mich das nervt. Und dann muss ich überlegen im Nachhinein für mich selber, wie ich damit umgehe. Und diese Frustration, die bei mir immer wieder kam durch Dinge, und das waren halt so, am Ende des Tages waren das Erwartungen, die ich an andere habe, die aber nicht erfüllt haben, und dann bist du frustriert.
Ja.
Und
was, glaube ich, in so einer Führungsrolle ganz normal ist in irgendeiner Form, ne? Aber trotzdem muss man dann einen Umgang damit finden, dass es einen selber nicht auffrisst, so ein bisschen wahrscheinlich, ne?
Genau, ja, ich glaube, dass der Unterschied ist halt, je nachdem, in welcher, ich sag mal, welche Abteilung du arbeitest, bist du halt quasi deinen eigenen Abteilung quasi ausgesetzt, in Anführungszeichen, und bekommst das mit, aber in manchen Rollen bist du halt einfach allem ausgesetzt, so. Okay. Also bist halt quasi, kriegst halt von allen alles mit, so. Und das vervielfältigt das einfach nur extrem, also wenn ich jetzt zum Beispiel nur im Accounting arbeite und ich mache Buchhaltung, da bin ich genervt über die, weiß nicht, die Leute, die Rechnung schreiben, so, das ist so mein potenzieller Nervfaktor ist halt die.
Du bist genervt von den Accountants, die wieder losziehen und nur für Recht und Unrecht sorgen in der Welt.
Teil 2 nicht so geil. Okay. Nein, also im Rande. Also ist okay, aber es ist irgendwie nicht Account. Das ist irgendwie so Comedy-Misch. Aber ja. Aber ich glaube, wenn du halt Produkt machst, bist du halt allen ausgesetzt. Komplett. Anfang bis Ende, oben bis unten, so alle. Und das heißt, ich musste für mich halt irgendwie einen Weg finden, so wie kann. Also, und ich habe halt gesagt, okay, diese Frustrationsgeschichte bringt halt nichts. Es ist halt, es kommt und geht, so, es ist halt nicht förderlich. Und dann hat aber mein Chef was gesagt, was voll smart war. Und er meinte nämlich, versuch das einfach mal anders zu sehen und stell dir nicht mehr die Frage, so, warum frustriert mich das, sondern wie kann ich das erreichen, was ich erreichen will? So, wie kannst du zu dem kommen, was du eigentlich willst? Was ist da der beste Weg? Und unabhängig davon, so, wie werde ich meine Frustration los? Also lenk quasi deinen Gedanken weg von diesem, oh, ich bin frustriert, weil irgendwer was Blödes gemacht hat, zu, wie kannst du das erreichen, was du erreichen willst, und das möglichst ohne, also möglichst einfach effektiv, so, dass es nicht dich irgendwie lange aufhält und so weiter. Da dachte ich mir so, oh, das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie naheliegend so, oder auch offensichtlich im Nachhinein so. Und an dem Moment war es aber so, ah, stimmt, Moment, wenn ich das so frame, das Problem, dann fängt, also dann lenke ich quasi die ganze Aufmerksamkeit weg von der Emotionsebene und hin zu der, hey, wie kriege ich das hin, Ebene.
Und wenn nicht sogar positive Emotionsebene, weil man sich darauf freut, was man erreichen will, also so, ne, das hast du zumindest
genau, gemacht. Genau, ja. Genau. Und dann dachte ich mir, okay, cool, lass mich das mal ausprobieren. Und dann habe ich gesagt, okay, das Erste, was ich tue, ist, ich mache einen Vertrag mit mir selber und ich feuere jetzt den Angry Willy. So, der ist jetzt gefeuert. So mental ja, einfach. Geil. Und dann habe ich das gemacht, habe es einfach in Slack geschrieben, so, hey, ne, so ein paar Leute, so, keine Sorge mehr, Angry Willy ist jetzt nicht mehr da. Der ist jetzt gefeuert, so. Und
also würdest du sagen, es ist auch schon so gesagt, gewesen, okay, dass Leute das so ein bisschen beobachtet haben, also dass so ein bisschen, dass die Leute gemerkt haben, so, ja, irgendwie ist der gerade nicht ganz so entspannt in bestimmten Themen, so irgendwie.
Ja, es gab halt immer wieder Momente, wo ich dann gesagt habe, so, boah, das geht mir jetzt tierisch auf den Keks. Mhm. Und was soll das eigentlich? Mhm. Also so wirklich so einfach, so ein, wie sagt man, so ein, niemanden bloßgestellt, aber halt Sachen so offen in aller Runde angesprochen, dass halt Leute sich vielleicht so hätten fühlen können. Und dann auch kein Blatt von Mund genommen. Also auch wirklich gesagt, so Leute, das ist wirklich schlecht, das ist scheiße, das geht so nicht so weit. Ne? Und so. Und die lustige Reaktion erstmal war, oh shit, kannst du aber trotzdem den Rest, also kannst du quasi das trotzdem machen. Also da hast du gemerkt, das hilft Menschen manchmal so ein Callout, so hey, scheiße, irgendwie hat der recht, so ich mache hier gerade wirklich Mist. Aber gleichzeitig hast du auch gemerkt, so, oh, das ist irgendwie cool, weil das ist so ein bisschen, man kann, also das Beste aus beiden Welten. Es gibt keine Emotionalität dabei, aber trotzdem die faktische, hey, hier ist ein Problem, was gelöst werden muss.
Weil du willst jetzt ja auch nicht jemanden haben, der dir nicht mehr sagt, also man weiß das ja auch im Zweifel zu schätzen, weil es für Produktivität und auch für weiteren eigenen Fortschritt und so weiter was bringt, wenn jemand einmal was klar was sagt, weil wenn die alle immer nicht sagen, was klar ist, da können wir nachher noch drüber sprechen, wenn wir über Nachprüfungen in der Schule sprechen, dann hast du halt irgendwann vielleicht ein Problem. So, ne? Dann läufst du in deiner Wattewelt im Zweifel und denkst, du bist der Geilste, schreibst bei LinkedIn, ich bin Flaneur und es läuft aber nichts, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das ist, man sagt ja, ne, man braucht ja auch ein guter Freund oder ein guter Partner in Beziehung ist ja auch eine Person, die dir auch mal die Wahrheit sagt. So. Und dann brauchst du auch mal jemanden, der sagt, ey, du bist echt fett geworden, so, geh mal ins Gym. So. Oder, keine Ahnung, du verhältst dich wie ein Arsch, so, was ist los mit dir? So. Das ist im ersten Moment halt immer blöd, aber im Nachhinein ist man meistens froh darüber. So. Und ich glaube, ich kenne wenige, die das halt nicht zu schätzen wissen. So. Und dann ist halt nur die Frage, wie wird die Message delivered?
Und
so.
Wann und in welchem Kontext und so, ne? Aber klar.
Genau. Und und ich glaube, das ist für mich jetzt einfach so meine neue Herangehensweise an so Themen. Und der Vorteil für mich ist einfach, dass wenn ich das dann jetzt so gut hinbekomme, dass ich dann für mich einfach denke, hey, cool, ich kann mich so von so, also das werden keine emotionalen Trigger mehr bei mir sein am Ende des Tages. Das ist so mein mentales Ziel, ist einfach zu sagen, da passieren Dinge, für die ich im Zweifel auch nicht direkt verantwortlich bin. Und ich lasse aber nicht an mich ran, sondern ich sehe die, ich weiß, wie man die lösen könnte und ich schicke einfach quasi eine Art Signal, so hey, und dann wird's gelöst. Und das ist cool, weil dann ist es so, ich kann dann quasi super entspannt in Feierabend gehen, habe so null emotionale Last und die Sachen sind auch in der Regel, das ist halt der Vorteil, ist halt, du hast halt nicht diese Diskussion um was ist jetzt gerade passiert, sondern du hast einfach, okay, das ist wirklich doof und es ist relativ nüchtern, neutral und kalt, aber es hilft dir, dein Nervenkonstrukt und Gerüst so eben auf einem gesunden Level zu halten.
Es ist mir noch nicht 100%.
Es ist ein Win-Win-Win-Win-Win-Win.
Ja, das klingt total nice und du klingst dabei auch happy. Ich bin noch nicht ganz, ich check's noch nicht so 100%ig. Also wir sind quasi nicht, also wir bleiben quasi schon bei so einer Art Direktheit. Also wir wollen jetzt nicht einfach nur alle Leute anlügen und sagen, dass sie einfach geile Leute.
Ohne Schreien.
Geile Leute.
Einfach ohne Schreien.
Okay, das heißt, ich sage die gleichen Sachen, versuche aber die Emotionalität ein bisschen rauszunehmen, damit der andere sich nicht wie ein Stück Scheiße fühlt.
Ja, und vielleicht ist so, also wenn du sagst, es gibt so 100% so in your face, kannst du auch in 80% das gleiche erzielen, vielleicht sogar noch mehr, weil du die andere Person nicht zu sehr triggerst.
Ja, dass man so ein bisschen overshootet und weil man ja auch vielleicht dann feststellt, ich erreiche durch dieses Direkte gerade gar nichts, was ich erreichen will, sondern ich kann auch mein Ziel effizienter erreichen, wenn ich mal 20% Gas rausnehme. Das ist für mich zwar anstrengender, weil ich dann nicht einfach alles rauslassen kann und dann Haken dran, sondern ich muss mich in diesem Moment regulieren in gewisser Form. Aber dadurch habe ich eben nachher vielleicht, mir selber geht's besser und ich erreiche vielleicht sogar mehr das Ziel, was ich will und dem anderen gegenüber geht's dann auch im Zweifel besser oder er kann mehr damit anfangen, als wenn er einfach dann im Zweifel denkt, also kennen wir alle so, wenn jemand irgendwie so ein bisschen emotionaler vor einem steht, dann denkt man im Nachhinein eh so, ja, laber mich halt nicht. Also, ne, so, erzähl mal schön, aber auf so eine Art kommt bei mir eh nichts an. So, da mache ich im Zweifel zu. Und je nachdem, wen du halt so gegenüber hast, ne?
Ja, und halt viel wichtiger ist, glaube ich, halt der initiale Punkt, nämlich, triggert mich das jetzt oder nicht? Da zu sagen, so, ich erstmal so eine allgemeingültige, vollumfassende Akzeptanz für das ist. Und einfach quasi so eine Art, eigentlich würde ich das erwarten, tue ich aber nicht. Ich akzeptiere alles, wie es ist und erwarte weniger, ohne dann aber die Situation im Ergebnis trotzdem zu dulden oder zu tolerieren, sondern dass ich sage, hey, ich bin nicht enttäuscht, weil ich habe, also ist jetzt, wie es ist, aber guck mal, das muss irgendwie besser laufen. Auf nett. Und dann wird es halt beim nächsten Mal besser, weil die Illusion, die man hat, ist, oh, hätte man es nicht präventiv irgendwie verhindern können, dass es nicht gar nicht erst zu etwas kommt. Und die Antwort ist halt, nein, kannst du nicht. Du kannst dich überall alles managen und alles steuern und überall. Das
voll funktioniert nicht. Das und ich glaube, ich kann mir vorstellen, in deinem Arbeitskontext ist dann auch oft so, dass man selber dann checken muss, die anderen sehen nicht das, was ich im Zweifel sehe. Die haben nicht die Informationen, die ich habe. Die machen die vielleicht irgendwelche Entscheidungen. Und denkst du so, was für eine Quatschentscheidung im Zweifel. Aber die Person hat vielleicht gar nicht das Wissen, das man selber hat und hat gar nicht die Möglichkeiten, das so zu sehen. Das wäre der beste Grund vielleicht noch, warum jemand das quasi nicht sieht. Aber manchmal ist es ja auch einfach dann so, ne, glaube ich, auch in eurer Realität, wenn die Firma ein bisschen größer wird mittlerweile so, ja gut, die Person hat jetzt halt Kinder zu Hause irgendwie im Zweifel und hat dann irgendwie nur noch 70% der Aufmerksamkeit bei uns auf der Arbeit. Ist es trotzdem noch gut, mit dem zu arbeiten oder nicht? Und vorher hätte man sich vielleicht abfacken können, hätte sagen können, boah, früher hat er irgendwie so und das besser gemacht und so. Und jetzt so, ja gut, jetzt macht er das halt so. Aber wie kriegen wir trotzdem mit diesen 70%, weil die werde ich nicht ändern, das raus, dass trotzdem ein gutes Ergebnis wird so ein bisschen? Kann ich mir das so in diesen Kontexten so ein bisschen vorstellen?
Ja, tatsächlich nicht mal das. Okay. Also es ist weniger so dieses, oh, jemand ist halt einfach nicht mehr 130% dabei. Okay. Sondern es sind eher so Sachen, dass so Momente, wo du einfach die Hoffnung hattest, okay, es ist etwas jetzt häufiger mal passiert und es passiert immer wieder. So.
Ja, okay.
Oder, oh, du fragst gerade was, was du hättest einfach googeln können. So. Und wenn du schon fünfmal gesagt hast, hey, das ist ein perfekter Use Case für ChatGPT, weil du willst etwas erfahren, was du recherchieren musst und du hast aber keine Zeit, weil du willst halt schnell eine Antwort haben. Ja. Voilà.
Ja.
So, und das sind so Momente und manchmal auch so Momente, wo du dir einfach denkst, na gut, dein LinkedIn-Profil sieht echt interessant aus. Du hast voll viele spannende Stationen in deinem Leben erlebt und dann merkst du aber, und das ist eigentlich, ist es immer im Kern ist es immer das, Menschen sparen Energie, indem sie einfach statt sehr intensiv nachdenken, halt einfach Analogien nutzen oder Metaphern oder halt Dinge, die sie schon in der Vergangenheit so getan haben, aber sie hinterfragen nicht Probleme oder definieren nicht mal Probleme von, bevor sie etwas tun. Und das, oft merkst du, dass da kommt jemand Neues und zum Beispiel diese neue Person hat halt in der Vergangenheit, weiß nicht, in Bereich XY gearbeitet und immer wenn dann irgendwie, weiß nicht, ein neues Produkt gelauncht wurde, waren dann so, hier sind die 10 Dinge, die wir tun, wenn ein neues Produkt gelauncht wird. Und denkst du so, wait a second. Es ist ja schön gut, dass du dieses Repertoire hast, aber inwiefern macht nur einer von diesen 10 Punkten in unserem Kontext gerade Sinn? Was willst du überhaupt erreichen? Was ist überhaupt das Problem? Und Menschen spielen halt oft einfach ihr bekanntes Playbook ab. So.
Ja. Das hast du auch schon mal irgendwann erzählt mit AB-Tests und so, ne? Da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Das ist halt exakt, immer die Leute, genau. Aber das ist in allen Bereichen so. Und das, ich glaube, das, was so vielleicht den Unterschied macht zwischen vielen Industriezweigen, wo das einfach geht. Also zum Beispiel, wenn du jetzt in der Gastronomie arbeitest, dann gibt es so, hier sind die 10 Dinge, die du in der Gastronomie machst und damit bist du in 99% der Fällen immer bueno. So. wenn du in der Versicherungsbranche arbeitest und dein Job ist es quasi, Versicherungsfälle zu prüfen. Es ist so, hier ist eine Checkliste, hier sind so die Dinge, die du tun solltest. So, das ist so quasi über die Zeit gereift, das ergibt Sinn. Wenn du aber in so Bereichen arbeitest, die gestern und heute sich komplett 180 Grad gedreht haben, weil die Welt sich halt so schnell dreht und das ist halt in allem, was online ist, ist halt so, egal ob das Social Media ist, was sich super schnell entwickelt, egal ob das Apps sind, die sich gerade überschlagen und jeder findet sich gerade neu, oder ob es KI ist, was auch irgendwie damit einspielt. Ja. Also wir sind quasi in unserem Kontext dann immer so unterwegs, dass du einfach, selbst wenn du was letzte Woche gemacht hast, war es vielleicht voll smart, aber du musst dir jeden Tag, wenn du aufhörst, immer die Frage stellen, okay, was für eine Welt lebe ich gerade, was hat sich seit gestern verändert und was muss ich eventuell anders machen? Und das ist das, was halt niemand intuitiv macht, weil es halt super viel Energie braucht im Kopf. Du musst halt voll viel nachdenken.
Deine Routine. Du willst dein Backseat irgendwann erreichen. Das ist ja in der Schule auch so, dass irgendwann die Leute halt sagen, ah, mach mal 2-3 Jahre, dann hast du dein Material und dann wird's richtig cool. So, ne? Aber das ist ja eigentlich. Und
das ist ja auch true für Schule zu einem gewissen Grad. Ja, klar.
Da wünscht man sich so ein bisschen Aktualität im Zweifel, ne?
Ja. Genau, ja, aber das ist so ein bisschen so, ich habe das Gefühl, das ist so, das also im Schulkontext, das ist eine steile These, aber sagen wir mal, wenn du jetzt, weiß ich, 60-70% deines Materials kannst du recyceln, ohne dass du Qualitätsverlust hast und wenn du dann 20-30% wieder rumspielst und ne, dann bist du schon so top-notch, 1%, so bester Lehrer ever. In unserem Kontext ist es so, naja, wenn du das machst, also eigentlich, wenn du 10% quasi Standardroutine hast, hast du schon verloren.
Wirklich so extrem?
Und es ist so extrem. Es ist
das
so
kann fucking man sich außerhalb extrem. Gar nicht vorstellen. Also wenn man das gar nicht, das kann man gar nicht greifen. So, weißt du, weil man denkt so, aber stimmt, es fängt ja schon allein dabei an, dass man sagt, wir arbeiten wir noch mit den richtigen Programmen. Selbst bei solchen Basics fängt es ja an. Oder gibt es nicht jetzt das bessere Programm für unseren Use Case? Und dann musst du an einem Tag deine Infrastruktur im Zweifel umstellen sozusagen und so, ne?
Rollenbilder ändern sich im Realtime. Zum Beispiel vor Monaten gab es noch die Rolle Copywriter. Also, das ist jemand, der quasi Texte schreibt.
Ah, okay.
So, für alles Mögliche. Ich schreibe hier E-Mail-Texte, Blog-Texte, Website-Texte. Und das alles schön so offen in einer Linie und so.
Also, wie jemand, der so Design quasi, also wie jemand sagt, wir haben jetzt das unsere Corporate Identity sozusagen, hat der das ist unser Corporate Writing so ein bisschen.
Okay. Ja. Heute sagst du einfach, hier sind unsere Texte, hier sind unsere Standards, hier ChatGPT, erstell mir quasi diesen Inhalt und halt all diese Regeln ein. Dann, fertig. Copywriter gone. Es gab früher so Rollen wie, also gibt's immer noch so Produktmanager. Komplett obsolet. Komplett nutzlos. Weil du einfach, früher war das die Rolle, die gesagt hat, ich verstehe ein bestimmtes Thema besser als alle anderen und ich kann den Leuten sagen, ich kann Programmierer und Designern, die eigentliche Arbeit machen, sagen, das ist nicht gut, weil es gibt diese eine Regel oder diese eine Regulierung oder dieses eine Gesetz, bla, mach das besser nicht. Oder ich habe den Kunden verstanden. Heute ist es so, wenn du irgendeinen so einen Punkt läufst, fragst du ChatGPT, hey, wie ist das? Ist das legal? Kann ich das so machen? Im Zweifel. Und du hast eine Antwort und du kannst weitermachen.
Das heißt, du sparst ja einfach viel Zeit dadurch sowas dann quasi, ne? Weil du halt dann irgendwie drei Wege
sparst und so. Ja. Im Marketing gab's der klassische Marketingberuf war eigentlich Koordinationsberuf. Du hast verschiedene Menschen koordiniert, die für dich Dinge tun. Sowas wie, hey, dieser Mensch kann voll gut Google Ads schalten. Du hast eine Agency, die das für dich macht. Dieser Mensch kann voll gut so Promotion-Videos produzieren. Das heißt, du gibst dem ein Briefing, sagst, hier, mach dieses Video. Heute ist ein guter Marketing-Mensch jemand, der all diese Dinge selber kann. Ein guter Video-Editor, ein guter Schreiber, ein guter Designer. Das heißt, Menschen brechen gerade komplett ab in ihren Rollen. Oder die Erwartungen an ihre Rollen verändern sich so schnell, dass sie gar nicht hinterherkommen und sich fragen, hä? Und was halt dann passiert, und das ist so eine Art wie so eine Anti-Immun-Reaktion gegen einen Eindringling, der auf einmal kommt, nämlich nur die Frage, wer bin ich, ist dann, okay, ich habe den Hang, noch mehr von diesen Dingen zu tun, die eigentlich Quatsch sind. So nach dem Motto, ich suche mir quasi mein sicheres Nest, in dem ich quasi so eine neue Rolle für mich so raus oder so eine Relevanz für etwas rauskristallisiere und sage, oh, Copywriting ist jetzt besonders wichtig geworden. Und denkst du so, warum? Puff, kommt nix. Und das heißt, du musst halt in so einem Firmenkonstrukt hast du halt so viele Dinge, die gerade quasi in Bewegung sind. Und dann kommt diese Frustration in mir drin auf, weil ich merke, Leute, hört auf, einfach faul zu sein im Sinne von, geht nicht davon aus, dass alles so statisch gesetzt ist, wie es ist. Also mehr so
denkfaul, gar nicht zeitintensivmäßig, sondern eher so nach dem Motto, ne, ja,
verstehe. Oder halt auch noch, ja, okay, sorry, dass du nicht am Abend 3 Stunden hast, um Twitter zu scrollen, um zu lernen, dass jetzt das voll trendy ist und das quasi die nächste Softwarewelle ist, die uns alle überrollt. das ist okay, aber dennoch musst du irgendwie smart genug sein, um deinen Job dann trotzdem darauf anzupassen. Mhm. Also es ist irgendwie, also du hast halt nicht den Luxus zu sagen, ich habe es gelernt und es ist jetzt fertig. Mhm. So. Das ist wie so, wenn du Schreiner bist, dann hast du einmal Schreinern gelernt und dann kannst du einen Tisch bauen. So. Und außer du hast jetzt neues Material oder neue Werkzeuge, ist erstmal, da ist Holz und da ist Werkzeug und dann baust du einen Tisch. So. Aber das funktioniert halt in Online-Welt nicht. Mhm. Sondern da ist so, okay, ich habe letzte Woche noch Canva benutzt, heute benutze ich das nicht mehr, sondern ich benutze jetzt FigJam Plus, weil das jetzt das neue Release ist. Und auf einmal kann ich 20 Dinge tun, die ich vorher nicht konnte. Und jetzt sollte ich eigentlich mein gesamtes Team darauf umstellen und sagen, hier, benutzt das selber, weil damit könnt ihr die Aufgaben, die ihr mit 15 Agenturen zusammengelöst habt, jetzt alleine lösen. Mhm. Aber ich bin doch gerade erst angekommen, ja. Was soll das? Und dann merkst du halt, das ist so ein, nicht jeder hat Bock oder auch die mentale Kapazität, um dieses verrückte Rennen, du jonglierst ja die ganze Zeit einfach nur 20.000 Bälle, um das halt irgendwie zu spielen. Das ist nicht jeder für gemacht und das ist auch okay, aber da ist halt, ne, wenn du halt auf der einen Seite jemand bist und du hast halt ein paar Leute, die halt gerade so, weißt du, wir machen hier gerade so Cirque du Soleil-mäßig so 50 Bälle in der Luft und schmeißen uns gegenseitig zu und dann kommt halt jemand, der sagt, hey, und hält so einen Ball hoch und sagt, hey, ja, guck mal, wie toll. Ich so, Bro, das ist cool, aber komm, schnapp dir ein paar Bälle. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen ran. Und ich weiß nicht, ob das so verständlich ist,
doch,
oder ist ein bisschen abstrakter, aber das ist das Gefühl, was einen so ständig umgibt. Mhm. Das ist so dieses, du weißt nicht, was morgen ist, was gestern war, zählt nicht. Und was heute ist, ist heute. Und du musst jeden Tag dich neu quasi erfinden. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja. Aber du musst jeden Tag quasi dir deinen Wert, den du stiftest, neu verdienen. Ich habe den Leuten auch gesagt, so, jeder, der bei sich im LinkedIn schreibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt viele, die haben dann so, die schreiben so, ich bin jetzt Designer bei Firma XY und dann schreiben sie so ex, weiß ich nicht, Apple, ex Google, so, also ja, ex, wo habe ich früher gearbeitet. Ja. Und ich denke, das ist quasi der größte Betrug an sich selber, weil alles, was du vorher gemacht hast, ist irrelevant. Mhm. Und das ist so ein kläglicher Versuch, das sage ich jetzt super hart, quasi die Cloud dieser Firma, also diese Reputation dieser Firma, Apple, wow, krass, jeder kennt Apple für geiles Design, auf sich selber so ein bisschen drauf.
Natürlich, hundertprozentig, klar.
Und das ist halt sowas, was so ein Antisignal ist. Solche Leute haben es halt nicht verstanden und die denken sich so, ah, guck mal, ich habe jetzt hier so 15 von diesen Abzeichen, guck mal, wie geil ich bin. Und sie sagen, ja, das mag ja sein, dass du damals voll geil warst. Aber erstens sagt mir das gar nichts darüber, was du in diesem Film überhaupt gemacht hast. Vielleicht warst du nicht derjenige, der einfach alle genervt hat. Ja. Plus, egal, nichts zählt mehr. Heute ist ein neuer Tag. So, neuer Tag, neues Ich. Also, wenn du denkst, damit kannst du irgendwas erreichen, erreichst du wahrscheinlich bei manchen Menschen wie wir, die das dann lesen, genau das Gegenteil. Ich denke mir so, oh, Red Flag.
Ja. Das verstehe
ich. Und je mehr total, Echsen du hast, desto mehr Red Flags sehe ich. Weil ich denke, yo.
Ja.
Und das ist so die vielleicht Hintergrundgeschichte, die dazu geführt hat, dass ich sage, okay, Frustration hilft halt nicht. Lass das abschalten, das akzeptieren, weil die Welt ist komplex. Aber es gibt trotzdem quasi einen Pfad, der sagt, okay, wie kriegen wir jemanden von A nach B? Was auch im Eigeninteresse dieser Person sein sollte. Ohne dass eben jemand da zerbricht oder es zu emotional wird und so weiter. Und das ist so die Herausforderung für solche Kontexte, wo du halt mit Menschen in so einem sehr sich schnelllebigen Umfeld irgendwie klarkommen musst. Mit dir selber und mit allen anderen. Und,
weil ich glaube, das ist gerade noch wichtig, weil in meinem Kopf die ganze Zeit auch so angeht, ja, aber das ist wahrscheinlich schon sehr speziell in eurem Kontext sozusagen, ne? Weil ich glaube, wahrscheinlich gibt es genug Firmen, wo die mit ihrem Ex-Apple, Ex-Google sofort, also wo das eine hundertprozentige, ey krass, den stellen wir sofort ein, scheiß drauf, so, und dann geht der im System im Zweifel unter, also der muss nicht mal gut sein, ist alles völlig egal, aber der ist halt drin und fertig ist die ganze Nummer. Und dann wäre es jetzt eben so ein bisschen spannend zu wissen, ne, wie viel Prozent der Unternehmen sozusagen denken jetzt eher so gerade, wie was du gerade so geschildert hast und wie viel nicht, weil sonst weiß, also man weiß ja, woher das kommt, das machen die ja nicht, also das lernt man, also klar, vielleicht lernt man das auch schon von seinen Eltern, so nach dem Motto, schreib mal lieber eine Sache mehr Qualitäten auf, als so irgendwie, ne, wir haben alle Französisch in unserer Bewerbung damals geschrieben, obwohl das natürlich eine große Lüge war, so, und deswegen, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass halt in ganz viel Corporate-Welt das auch noch so gepredigt wird und gesagt wird, komm, das sind deine Abzeichen und
ja,
so, ne,
ja.
Und das ist wahrscheinlich ein Schock für dich zu checken, hier aber nicht.
Ja, das ist halt so, wie soll ich sagen, jede Firma und jede Branche und aber selbst in einer Branche kann das voll völlig unterschiedlich sein, hast du verschiedene Überlebensstrategien oder halt verschiedene Karrierestrategien, die dich halt voranbringen und so weiter. Und das ist halt, das ist das, wo du halt merkst, dass manche Menschen halt nicht super gut da drin sind, quasi den Kontext einer Firma vorher einzuschätzen und dann zu sagen, okay, welches Spiel muss ich hier spielen? Und
hören die völlig unseren Podcast?
Wie du richtig sagst.
Bitte? Hören die völlig unseren Podcast, die Leute?
Was, Schweinerei. Ja. Ey, aber manche, was du richtig sagst, wenn du beim größeren Konzern bist, so, beim größeren Unternehmen, da musst du irgendwie signalisieren, ich bin krass. Mhm. Und dann nutzt du quasi jedes Abzeichen, was du kriegen kannst. Mhm. Die Leute schreiben auch immer noch rein in E-Mail-Futter, ich bin Master of irgendwas oder Bachelor oder irgendwas. Oder die posten ihre Zertifikate, ich bin jetzt AI-Trained Specialist, irgendwas.
Klar,
Und das funktioniert halt, weil du sagen kannst, guck mal hier, weil du hast zu viele Informationen, du musst irgendwie auswählen und dann hast du 1000 Leute, die sich auf eine Stelle bewerben, und wen nimmst du? Und wenn du so ein Mini-Kontext bist, dann ist so, okay, was ist da die Überlebensstrategie? Und die Überlebensstrategie ist halt einfach eine andere, weil das ist genau die Anti-Strategie dazu. Okay, wie kann ich denn rausstechen? Mhm. Und da wäre zum Beispiel, wenn der perfekte Bewerber würde einfach kommen und sagen, hey, ne, ihr seid doch so ein groß, ihr habt ne, die Größe als Firma, ihr seid doch das und das, ihr habt ja als Geschäftsmodell, bla bla bla. Und ich schätze mal, das ist euer biggest Struggle gerade, weil ihr wisst irgendwie klarkommen mit AI und bla bla bla, wie alle anderen Firmen in dem Kontext. Ich kann mir vorstellen, deswegen habt ihr die und die Struktur und deswegen glaube ich, dass ich voll gut reinpassen würde, weil ich könnte in dieser Struktur gut funktionieren, weil ich habe die und die Skills und bla bla bla. So, okay, das ergibt Sinn. So von der Pike auf alles gut aufgedröselt und durchdacht. Aber viele sagen halt, ich schreibe lieber Ex-McKinsey auf und dann bin ich irgendwie geil. Und ich sage, oh, yo.
Ja, es klingt halt auch so, dass, ne, in diesem, also wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt grob?
60.
60, okay. Ne? Dass man halt in diesen Kontexten und eher noch kleiner vielleicht, du brauchst einfach, oder es ist einfach so viel effektiver, aber auch sinnvoller in irgendeiner Form, so menschliche Multitools sozusagen zu haben. Je weniger Leute du hast, desto weniger kannst du dir Spezialisten leisten eigentlich. Also ich finde, das klingt immer so sinnvoll, was du erzählst. Also ich kann mir halt vorstellen, wenn du jetzt irgendwie ein 2000-Mann-Unternehmen bist, dann macht es irgendwie Sinn, wenn nicht jeder das Gefühl hat, er wäre jetzt der große Denker und kann jeden Tag die Firmenstruktur umändern. Das ist wahrscheinlich auch irgendwann einfach kontraproduktiv und nervig und die Leute sind frustriert und gehen im Zweifel. Da ist es vielleicht ganz gut, dass jemandem zugewiesen wird, ey, pass auf, du bist jetzt unser Legal Guy. Wenn wir 2000 Leute Probleme haben, kommen wir zu dir. So, das ist irgendwie fein. Aber wenn du halt 60 Leute hast, dann ist es ja ein ganz, ganz großer Gewinn, wenn Leute sich um ihre Probleme, in Anführungszeichen, also ihre Arbeitskontextprobleme selber kümmern können. Das ist ja, also ich finde, es klingt so nachvollziehbar, das, was du erzählst, warum es bei euch jetzt gerade sozusagen so ist und warum aber diese Leute trotzdem nicht alle Vollidioten sind, sozusagen, die mit Ex irgendwas kommen, sondern warum das in anderen Kontexten eben gewünscht, verlangt, gelernt, wie auch immer irgendwie ist so. Das, ich finde das sehr nachvollziehbar.
Ja, ich glaube, was man halt für sich, glaube ich, auch, also was ich mir oft einfach durch den Kopf gehen lasse, ist halt die Frage, wie sieht Arbeit denn zukünftig überhaupt aus in verschiedenen Bereichen? Und eine der Erkenntnisse, die du auch halt, du kannst empirisch jetzt irgendwie, mittlerweile kannst du das ziemlich gut sehen, ist halt, dass der Umsatz pro Mitarbeiter stetig wächst. Okay. Egal welcher Branche. Mhm. Also quasi, das, wo du früher 100 Leute gebraucht hast, brauchst du jetzt irgendwie 50 Leute. Mhm. Tendenziell vielleicht eher sogar 10.
Finde ich, kann man sich gut
das
vorstellen.
Heißt, ist jetzt, ja, ne, weil, ne, so, also wie du sagen kannst, du kannst sagen, okay, wir haben jetzt eine Firma, das sind 10 Leute, wir sind alle hoch fokussiert, jeder hat ein bestimmtes Projekt und diese 10 Projekte kommen zusammen und erschaffen dieses Produkt und diese Vermarktungsstrategie oder was auch immer. Und es reicht. So, wenn jeder seinen Job halt zu 100.000% geil macht, dann kannst du halt mit 10 Leuten was richtig Großes bewegen. Und ich glaube, das ist eher tendenziell diese Richtung, in der wir laufen und nicht die Richtung, aus der wir kommen, nämlich, um dieses Produkt überhaupt hinzukriegen oder diese Leistung anzubieten, brauchst du Zehntausende von Menschen.
Ja.
Und das ist nochmal unterschiedlich, ob du jetzt in der physischen Welt agierst, sagst, wir bauen jetzt tatsächlich ein physisches Produkt oder ob du sagst, wir bauen jetzt quasi ein digitales Produkt. Aber selbst der physischen Welt ist
ja.
Ne, sag, letztens hier, das ist jetzt komplett random, aber ich habe letztens so einen TikTok gesehen, da hat einer von so einem Supplement-Hersteller so einfach so die Verpackungsanlage gezeigt. Die war komplett automatisiert. Mhm. Also das Produkt wird abgefüllt, da wird ein paar rausgezogen für Qualitätsanalyse, da sitzen ein paar Menschen im Labor, so. Und dann geht das quasi, dann wird eine Order genommen, Dann wird ein Paket auf die richtige Größe zurechtgebogen.
Ach so, detailliert sogar, krass. Mhm.
Reingeworfen, zugeklebt, etikettiert und dann wird das einfach quasi, dann kommt das einfach so raus. Krass. Als hier ist das Paket und es kann quasi direkt auf den DHL-Lieferwagen reingeworfen werden. Und das Gleiche gilt ja für alle anderen Produkte, die heutzutage gefertigt werden. Also der Grad der Automation steigt. Das heißt, auch da brauchst du halt weniger Menschen, die da am Fließband stehen und sagen, hey, ich pack das jetzt mal zusammen. Das gibt's immer noch. Aber tendenziell wird das in Zukunft nicht so der Fall sein. Das heißt, was du halt, da muss man halt die Frage stellen, okay, wie positioniere ich mich für die Arbeitswelt? Also wie kann ich quasi möglichst sinnvoll sein in der Arbeitswelt? Und die Antwort darauf ist oft halt eben, okay, du musst halt die Dinge tun, die hart sind, die schwierig sind, nämlich gute Entscheidungen treffen, den Kontext verstehen und dir Skills aneignen, wo du sagst, hey, damit kann ich einfach möglichst selbstständig Dinge produzieren, die Wert haben. Und die Tendenz geht für mich immer mehr dazu zu sagen, wenn du jetzt zum Beispiel im Marketing arbeitest, dann solltest du richtig gut in diesen 5 Dingen sein. Nämlich du sollst richtig gut kommunizieren können im Ganzen. Mhm. Und Kommunikation beinhaltet Text, beinhaltet Video, beinhaltet Bilder, beinhaltet alle Elemente der Kommunikation, mit der wir heute kommunizieren. Ja. Und das ist halt nicht genug, wenn du sagen kannst, ich bin voll gut als Schreiber. Also ja, das ist schön gut, aber du musst auch dein Text mit Bildern und im Zweifel mit Ton gut komponieren können zu einer Komposition, wo du sagst, die ist halt richtig geil. Das ist halt voll das gute Launch-Video. Und im besten Fall kannst du all diese Dinge selber tun, weil das macht dich zu etwas Besonderem, weil viele können das nicht und dann kannst du sagen, ich kann das aber auch. Da sagen alle, hey, geil, du bist einer von diesen 10, die wir brauchen. Mhm. So, wenn du jetzt allerdings sagst, ja, ich kann eine Sache ganz gut, aber ich brauche 15 andere, um den Rest hinzukriegen, dann sagst du, ja, okay, dann bist du halt so wie viele andere halt auch. Und deswegen ist so mein Appell an mich selber ist, okay, versuch möglichst viele Dinge gut hinzubekommen, also versuch dir möglichst, und hab halt keine Angst vor neuen Dingen. Mhm. Wenn mir jetzt sagt, gestern kam irgendeiner und gesagt, unser Designer ist gerade im Urlaub, so ich brauche hier so ein visuelles Ding. So, ja, was brauchst du denn genau? Und dann war das super easy. Dann waren so 2 Klicks und ich dachte, das hätte ich selber machen können. Der neue Willi sagt, hier ist fertig, wenn du willst, zeige ich dir, wie das geht. aber viele scheitern halt selber, indem sie sich das Scheitern quasi vorprogrammieren und sie sagen, ich Design kann ich nicht, mache ich nicht, passe ich nicht an. Und ich glaube, das Wichtigste, was es heutzutage gibt, ist Geschmack. Guter Geschmack. Also, eigentlich müsste man sich so selber darin ausbilden zu so einer Art Sommelier, aber halt nicht nur nicht für Wein, sondern für Produkte und Dienstleistungen und Erfahrungen quasi. Also was ist eine gute Erfahrung beim Friseur? Wie sieht die aus? Und ich glaube, wenn du da einen guten Geschmack hast und sagst, okay, ich will dieses Umfeld kreieren, ich will, ne, dass es so und so sich anfühlt, wenn ich in diesen Salon reinkomme, ich auf die Art begrüßt werden, wenn du dafür halt einen guten Sinn hast und das halt perfektionierst, dann ist das, glaube ich, das, was halt am Ende des Tages zählt, weil Menschen für Menschen irgendwas kreieren. Ich kreiere für dich eine Haarschnitt-Experience, du kreierst für mich eine Handtasche. Und wenn die halt den Geschmack von vielen Menschen trifft oder für manchen exklusiven Geschmack trifft, dann ist es der beste Indikator für Erfolg, weil dann will die andere Person das haben. Und ich glaube, sich darin zu üben, was heißt es, einen guten Geschmack zu haben oder was heißt es auch, die Kultur zu verstehen, nur zu verstehen, dass die Dinger jetzt wieder trendy sind, warum auch immer. Das sind so Kleinigkeiten, denen man sich quasi, wo man sagen kann, okay, ich entwickle dafür ein Gespür, weil das ist das, was am Ende übrig bleibt.
So. Ja, weil die Tools,
wenn alles halt automatisiert
genau,
ist.
Das, ja. Exakt, ne, um das noch zu sagen, genau, weil du die Tools einfach hast, damit du Dinge mittlerweile umsetzen kannst, sozusagen, auch in einer gewissen Form. Ja. Zumindest rudimentär und dann brauchst du nachher vielleicht, ne, aber du kannst zumindest deine Idee gut visualisieren. Ja, ich frage mich, ob das so ein bisschen so ein, ja, auf der einen Seite so ein Ego-Ding ist und so ein Nicht-Verlieren oder nicht keine Niederlagen wollen, weil, ne, wenn du so sagst, ich kann mir schon vorstellen, dass da Leute sagen, ja, ich kann gut schreiben, dann bleibe ich dabei, da mache ich nichts verkehrt, ich schreibe so meine Sachen. Und wenn du jetzt sagst, ich habe meine ganze Schulzeit lang immer geschrieben, aber mit Bild und Video habe ich mich nicht auseinandergesetzt sozusagen, dann ist das natürlich erstmal so ein bisschen kontraintuitiv vielleicht zu sagen, naja, das ist schon meine Schwäche. Sage ich das jetzt beim Bewerbungsgespräch so nach dem Motto, ich bin ein Schreiber, aber eigentlich hätte ich auch Bock, meine Texte in Bild und Ton sozusagen zu verpacken, aber das kann ich halt noch nicht so richtig. Aber ich habe Bock, das zu lernen, weil ich weiß, das ist eine wichtige Fähigkeit. Das ist natürlich aber, also ich finde es total nachvollziehbar, so, aber ich glaube, dass viele Menschen dann sagen würden, ja, nee, du erzählst natürlich die Sachen, die du kannst. Und wenn die dich an der Schwäche fragen, sagst du, ich bin zu ordentlich und so. Weißt du, diese ganze Bullshit oder diese ganzen Witze und Gags, die man auch damals so mitbekommen hat. Und ich glaube, das ist aber was halt Generationen jetzt gerade so ein bisschen lernen müssen, dass es halt irgendwie in Ordnung ist, Schwächen zu haben, zu sagen, eben auch dafür kritisiert zu werden, weil das ist auch, ne, Stichwort Schule. Das, was jetzt gerade, immer wenn ich mit Lehrern mich unterhalte, oder auch mit Menschen, die Arbeitgeber sind und junge Leute einstellen, jetzt beim Klettern zum Beispiel. Ne, da, es kommt schon immer dieses Klischee durch, so, ja, die sind alle so weich, verweichlicht und keine Ahnung was, wo man denkt so, ja, das ist irgendwie so ein Pauschalbla, aber was ist es denn konkret? Und dann geht es ganz konkret oft um dieses, naja, wenn ich denen zum Beispiel sage, das und das wäre irgendwie ein bisschen besser und das wäre cooler, wenn du das so und so machst, dass dann sofort bei vielen irgendwie so Schranken hochgehen, so nach dem Motto, wie, ich habe das gerade falsch gemacht? Nee, dann nicht, dann bin ich hier wohl nicht richtig, ja, und das kann ich nicht und ich will das nicht und so. Dieses, ich habe nicht immer meine 1 bekommen, sondern ich habe mal eine 3 bekommen oder mal eine 2 bekommen. Ich habe da Potenzial, um mich zu verbessern, was ja total geil ist und was ja, ne, wie du das auch beschreibst, für Arbeitgeber im Zweifel auch viel wichtiger ist, dass da ein gewisses Entwicklungspotenzial ist und ein Interesse, anstatt zu sagen, nein, ich hatte immer meine 1 in Deutsch, deswegen bin ich Schreiber. Ich hatte in Kunst eine 4. Ich kann kein Kunst. Ich kann nicht Design. Warum sollte ich das können? Das hat mir niemand bestätigt. Aber du kannst es halt, wenn es dir Bock macht, dieses Stichwort Sommelier, wenn du dich dafür irgendwie, wenn du Bock darauf hast, die Dinge zu tun, kannst du, glaube ich, noch nie so einfach wie jetzt dir diese Skills, wenn du Bock hast, irgendwie aneignen und darin gut werden und das möchten. Und ich würde auch sagen, ich will im Zweifel auch gar nicht bei dem arbeiten, der dann sagt, nein, du musst das jetzt perfekt können, sonst kannst du hier nicht arbeiten. Ja gut, dann bin ich halt da nicht richtig und das ist auch okay. Also.
Ja, Bach, das ist so eine, auch da würde ich sagen, da muss man einfach seine Betrachtung einfach mal komplett ändern, weg von diesem, was kann ich und wer bin ich, zu, spielt gar keine Rolle. Es ist scheißegal, was ich in der Schule gut konnte. Einfach ein relativ schlechter Indikator für was man im späteren Leben macht. Schulkontext ist komplett, wie soll ich sagen, konstruiert. Also total. Das ganze System ist, es gibt Regeln, es gibt einen geschützten Raum, so. Das hat nichts nichts mit der Welt zu tun, aber es ist halt, ja, so, ob du da jetzt gut in einem Fach bist, korreliert in der Regel ganz schwach wahrscheinlich mit deinen Talenten oder deinem Interesse. Und das hat, also es gibt voll viele Faktoren, die einfach sagen, dazu führen können, dass du sagst, ich finde Kunst voll langweilig, weil in diesem Kontext einfach dieses Gefühl gab. Aber es hat nichts mit der Realität zu tun, die vielleicht ist, ich finde eigentlich Kunst voll spannend, aber ich habe Kunst noch gar nicht verstanden, um es spannend zu finden. Ja. So, deswegen, das würde ich einfach komplett so abhaken als whatever. So, scheiß drauf. Und das Gleiche gilt.
Nur kurz Stichwort, das ist auch bei Chiara so mit Mathe und Bauingenieurwesen zum Beispiel. Es geht gar nicht darum, dass sie jetzt besonders toll rechnen kann aus der Schule. Klar war die Mathe immer gut im Zweifel, aber es geht mir darum, ich habe Bock, mit Zahlen zu arbeiten. Das macht mir Freude in irgendeiner Form. Und da ist völlig egal, was da nachher für eine Note stand, weil diese klaren Formeln von damals musst du im Zweifel gar nicht anwenden, jetzt gerade im Kontext so.
Ja. Ja, und ich glaube, was halt auch oft verwechselt wird, was sich halt stetig ändert, ist halt, was macht mir Spaß und was ist der benötigte Prozess, um was hinzukriegen? Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, boah, ich finde Programmieren voll ätzend. Aber ich mag es, Programme zu entwickeln. Aber ich mag den Prozess des Programmierens nicht. Jetzt war ich die letzten 20, 30 Jahre an dem Punkt, wo ich sagte, ja gut, ich kann mich nicht überwinden, Programmieren zu lernen, ich jetzt einfach zu ätzend. Also trage ich in irgendeiner anderen Form dazu bei. Es vergehen ein paar Jahre und auf einmal kannst du Programme entwickeln, ohne zu programmieren. Oh, das Gleiche gilt für, ich konnte früher nicht so gut malen, ich war im Design, aber ich hatte immer coole Ideen, aber ich konnte die nie auf Papier bringen, weil ich halt keinen Stift halten kann, weil ich irgendwie doof bin, was das angeht. Aber ich habe immer voll die geilen Ideen. Oh, danke, jetzt gibt's Canva oder was weiß ich denn was, und wo du einfach sagen kannst, hey cool, du kannst mit deiner Maus ein bisschen rumklicken und dann kannst du deine Idee zum Leben erwecken. Das heißt, ich glaube, oft sind Leute halt auch in der falschen Perspektive, wenn es darum geht zu fragen, was macht mir Spaß und warum, und was möchte ich eigentlich kreieren oder woran möchte ich eigentlich arbeiten? Das verändert sich halt so stetig, dass du sagen kannst, selbst wenn dir das die ganze Zeit keinen Spaß gemacht hat, bleib bei deiner Vision von, ich will das kreieren, weil es gibt Mittel und Wege, wie man es trotzdem hinbekommen kann, ohne dass man halt die Dinge machen muss, auf die man keine Freude hat oder die man vielleicht auch nicht kann. Ja. Und das heißt, jeden Tag kannst du aufwachen und sagen, oh, ich wollte immer T-Shirts designen, aber ich konnte nie gut designen. Und dann musst du dich fragen, warum konnte ich das nicht? Ah, weil ich das nicht mochte, diesen Prozess des Malens, okay. Was, wenn ich das gar nicht muss? Ah, okay, cool, wird das auf einmal trotzdem gehen? Ah, vielleicht werde ich T-Shirt-Designer morgen. Also, und das heißt, selbst wenn man eine Ausbildung gemacht hat, irgendwas studiert hat, wacht man morgen in einer neuen Welt auf und kann quasi all das Wissen vielleicht auch einfach wegwerfen. Oder man sagt, es gibt ein paar Sachen, die weiterhin Relevanz haben. Oder man eignet sich neue Sachen an. Das heißt, es macht für viele das Ganze komplex und anstrengend und vielleicht auch beängstigend. Auf der anderen Seite ist es halt so, hey, cool, du kannst alles machen, was du willst. Du musst aber trotzdem halt denken und du musst Entscheidungen treffen und du musst halt dann auch Sachen durchziehen. Und wenn du sagst, ich will jetzt zum Beispiel der beste Videoschneider der Welt werden, weil das ist so das, worauf ich Bock habe, dann setze ich halt von morgens bis abends in die Sommerferien hin, die ganzen 6 Wochen und mach nichts anderes.
Aber
und
das macht guck mir dir auch Tutorials Bock. An. Also es ist ja okay.
Wenn es dir Bock macht, genau. So. Und wenn du dann merkst, so, boah, am Ende sind die Videos immer Rotze, weil ich diese Texte, die dann einfliegen, nicht hinbekomme, dann setz dich hin, mach nochmal 6 Wochen, wie kann ich geile, catchy Texte schreiben? Guck dir Mr. Beast an, guck dir all seine Videos an, lern daraus, was funktioniert nicht, bla bla bla. Also, es gibt keine Ausrede mehr für, ah, ich habe das damals nicht studiert, ich habe das damals nicht gelernt, deswegen kann ich das nicht werden. Also, ich bin für mein Leben quasi raus aus dem Game. Nee, bist du nicht. Du kannst dich jederzeit wieder reinbringen ins Game und du musst es halt nur machen. Und das macht auch voll Bock. Ich verstehe nicht, warum Leute das nicht machen. Ja, das ist halt voll witzig.
Ich finde, das beschreibt auch nochmal ganz schön, oder ich finde, da kommt ganz gut raus, das, was man ja immer gerade so ein bisschen hört, wie, ja, die Jobs sind eh nicht mehr, also der Job ist nicht sicher wegen KI und da musste man irgendwie gucken, gibt es diese Branche überhaupt noch in irgendeiner Form? Das wäre ja von dem, was du jetzt so erzählst, auch nochmal so ein bisschen der Appell oder auch die Motivation zu, ist eigentlich egal, ob es den Beruf in der Form noch gibt, wenn du das machst, was dir irgendwie Bock macht und wo du irgendwie, wenn du gut in Dingen bist, einfach auch gut in Dingen, ich mir selber erarbeiten bist, was so ein Grundskill quasi ist, dann wirst du immer einen Platz sozusagen finden. Das ist auch was ich gestern auf dem Abiball irgendwie 100 Leuten gesagt habe, wenn du so merkst, du merkst ja bei manchen Leuten so, das sind einfach gute Leute so, ne, die sind irgendwie charakterlich top und die haben so ein Drive oder so, du weißt, die werden jetzt nicht in die nächste Abo-Falle tappen und sagen, komm in die Gruppe und ich bin raus aus dem Leben, sondern die haben irgendwie einen Spirit so und um die macht man sich, finde ich, als Lehrer auch gar keine Sorgen, so egal wie welche Branchen sich verändern, egal wenn die jetzt sagen, ich will Versicherungskauffrau oder Kaufmann werden, ja, dann sage ich zwar vielleicht für mich innerlich so, ja, was für ein wacker Beruf im Zweifel so, ne? Aber wenn sie da mit so einer Leidenschaft rangehen und irgendwie so, das alles, was der Rest drumherum verkörpert wird, das gibt mir dann immer Hoffnung, dass, ja, selbst wenn es das nachher nicht so gibt und es wird bestimmt das dann nicht werden, dann brechen die ihr Studium ab, aber machen trotzdem was anderes Cooles. So. Mm. Und das finde ich irgendwie, beschreibt es ja ganz gut.
Ja, und ich finde, das eine der größten, das ist nicht Lügen, aber es ist so Fehleinschätzung, die die Generation unserer Eltern quasi unserer Generation so ein bisschen mitgegeben hat, ist diese Illusion von Sicherheit. Mhm. Das ist so fest verankert in unser Wesen quasi. Und insbesondere das unserer Eltern, dieser Gedanke von, ich kann quasi die Welt quasi in ihrer Art und Weise sich zu verändern, kann ich halt so, ich kann meine Entscheidung so treffen, dass ich meine Zukunft prognostizieren kann. Mhm. Das ist die Idee von Sicherheit. Also ich weiß, was morgen ist. Ich weiß, welchen Job ich morgen mache, ich weiß, wo ich morgen wohne, ich weiß, was ich morgen esse, so alles ist vorhersehbar.
Weil es war schon immer so, zum Beispiel.
Das ist so ein Urverlangen auch, glaube ich, von Menschen, ist halt einfach die Möglichkeit zu haben, ich kann morgen vorhersehen. Das Problem ist halt, glaube ich, wenn man sich zu sehr darauf verlässt und man kann es plötzlich nicht, dann versetzt das einen in eine Schockstarre. So, ey, warte mal, das Beamtentum könnte irgendwann mal nicht mehr da sein. Warte mal, dieses Thema Rente ist vielleicht nicht mehr gegeben für uns. Oh, warte mal, ich kann vielleicht nicht den Job machen, den ich ursprünglich mal gelernt habe. Ist so, wait a second, das war nicht Teil meines Plans. So, du verwirfst gerade alles. So, mein ganzes Leben ist darauf projiziert, quasi, dass es so funktioniert, wie ich mir das jetzt quasi gerade vorhergesagt habe. Und das versetzt viele Leute einfach in Default. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich glaube, ein guter Schritt ist für sich erstmal zu sagen, Moment mal ganz kurz, ich weiß bei weitem nicht, was morgen sein wird. Ich habe keine Ahnung, was morgen sein wird. Ich kann es nicht, ich will es auch nicht, ich brauche es auch nicht. Mhm. Aber wenn du dir das erstmal wegdenkst, ich brauche diese Vorhersagbarkeit nicht. Und jeden Tag stehe ich auf, denke mal nach, was die Welt halt ist, wie sie heute ist und treffe Entscheidungen. Ist hart, ist anstrengend, verlangt Kopfdenken und so weiter. Aber das gibt dir so ein unendliches Selbstbewusstsein, weil du dann sagen kannst, hey, Moment mal, selbst wenn sich morgen irgendwas komplett fundamental ändert, der Häusermarkt bricht ein, die Rente fällt weg, der KI übernimmt meinen Job, whatever. Ich stehe auf, denke kurz nach, treffe eine Entscheidung und dann passe ich mich dem Ganzen an. So ein bisschen wie, so nach dem Motto, wir versuchen uns diesen evolutionären Druck rauszunehmen aus unserem Sein. So, ich muss mich nicht anpassen ans Umfeld, weil das Umfeld ist starr, es ist gesetzt, es ist vorhersehbar. Und jetzt kommt aber durch Technik und Veränderung ist halt aber plötzlich die Situation da, dass es, ja, zu sagen muss, oh, wenn ich mich nicht anpasse, dann habe ich ein Problem. Deswegen, ich glaube, die beste Verteidigung für eine unsichere Zukunft ist einfach zu sagen, hey, ich kann Evolution in real time. So.
Ja, so eine Art adaptiv sein. So, hey, ich verstehe das.
Weil ansonsten macht es dich mental kaputt, weil du dann sagst, egal was ich jetzt tue, nichts davon ist ja auf Dauer. Mhm. Und dann lohnt es sich, nichts anzufangen, weil wenn nichts auf Dauer ist, und das ist meine Kernprämisse, die ich von meinen Eltern mitgenommen habe, dann wirst du zu so einem klassischen Nihilisten, der einfach sagt, das ist alles scheiße.
Ja.
Das lähmt dich genauso. Das heißt, um optimistisch und um überhaupt beweglich bleiben zu können, musst du einfach akzeptieren, dass du es nicht vorher, dass du dieses Gefühl der Sicherheit einfach, dass das eh eine Illusion war, schon immer. So. Und wenn du das weggeschmissen hast, ist geil.
Ich habe das Gefühl, nice. Dadurch fällt es mir so schwer, mich manchmal da so reinzuversetzen, ne? Weil wir hatten ja in unserer Stufe auch Leute, die dann gesagt haben, ja, ich will mit 25 ein Haus, ich will dann das und das dann haben und so weiter und so fort. Und das waren wir beide ja irgendwie nie. Und ich finde das, und ich deswegen fällt es mir, glaube ich, manchmal schwer, das dann so nachzuvollziehen. Aber das ist ja dann auch ein wahnsinniger Druck und auch so ein, also, ne, was ist, wenn dann, wie du sagst, der Häusermarkt mit 25, 28 aber dann am Arsch ist, also viel zu teuer ist sozusagen. Aber das ist doch mein Plan gewesen. Was mache ich denn jetzt, wenn das nicht so eintrifft, wie ich mir das immer vorgenommen habe und so weiter und so fort. Ja. Und das ist für mich so witzig, weil, ja, das mir so fern ist, aber das ist, glaube ich, ja bei ganz vielen Menschen veranlagt so, ne, oder gelernt, oder, ne, also nach dem Motto, so will ich das machen, die setzen sich diese Ziele, und die Ziele sind starr und sind auf eine Welt projiziert, wie du gesagt hast, so, die dann eben gleich bleibt. Also so, wenn die Welt so ist wie heute, dann will ich in 10 Jahren das und das erreicht haben. Ja, aber da tun sich ja ein paar Dinge dazwischen und ich glaube, es ist ganz angenehm, wenn man sich nicht selber so Hürden da schon reinsetzt, die zum Scheitern verurteilt sind, weil was soll dabei rauskommen außer Enttäuschung? Also es ist so klar, dass da draus irgendwie Frustration kommt. Es ist so klar, dieses, ja, bei mir kommt immer der Zug zu spät. Ja, es klappt, es trifft irgendwie immer mich. Ja, wenn du dir halt irgendwie immer irgendwelche Ziele nimmst, die irgendwie basierend auf irgendwelchen Annahmen sind, die halt schon irgendwie zum Scheitern verurteilt sind, wieder Stichwort Nachprüfung, dann ist es natürlich auch irgendwie, dann kannst du nur scheitern. Und dann ist immer die Frage, dass dann Leute vielleicht sagen, ja, aber ist es nicht besser, einen Plan zu haben, als irgendwie keinen, und lieber einen Plan, der scheitert, als irgendwie keinen Plan? Ja, nicht unbedingt. Ich glaube, man kann auch was verlieren. Ich glaube, so eine Pseudosicherheit kann einem im Nachhinein auch mehr umnocken, als jemand, der vielleicht jeden Tag so eine gewisse Unsicherheit spürt, aber lernt damit irgendwie umzugehen. Weil was sehen wir immer wieder, wenn Leute auf einmal so ein Schicksalsschlag ist jetzt ein großes Wort, aber wenn Leute, keine Ahnung, wenn es eine Veränderung gibt, die sie nicht beeinflussen können, so erstmal, dann das wirft die aus der Bahn. So. Und das ist ja auch, also das ist, ich will jetzt nicht so tun, als wäre es nicht normal, aber es ist natürlich normal in irgendeiner Form. Aber es wirft dich, glaube ich, weniger aus der Bahn, wenn du nicht an diesen Tag eh schon 18 Annahmen gekoppelt hast, die dann alle enttäuscht sind, weil dann gehen wir in Angry Willy Mode und denken uns, ja toll, jetzt klappt das nicht, ja kacke, was ist jetzt damit? Und dann, also, ich finde, es ist so nachvollziehbar, dieses Learning jetzt von dem, was du aus dem Arbeitskontext erzählt hast, eben auch aufs Leben zu übertragen oder auch andersrum. Also, ne, wenn ich das eben schon im Leben so mitbekomme, was tut mir gut und was macht mich glücklich? Ja, Dinge, die mir Spaß machen, mich in Sachen reinzufuchsen und so weiter und so. Das mache ich im Alltag. Warum macht mir in Arbeit eigentlich keinen Spaß? Ah ja, weil ich da in irgendeinem starren Konstrukt bin, wo ich einfach vielleicht auch gar nicht das machen kann, was mir Bock macht. Ist vielleicht ein Problem.
Ja. Und was ich noch wichtig finde zu sagen, ist, es ist ja auch gar nichts verkehrter daran, sich so Sachen in den Kopf zu setzen, so Wünsche für sich zu haben, wie ich will, weiß ich. Irgendwann würde ich sagen, ich will nächstes Jahr ein Haus haben. Okay, cool. Dann kann ich das ja so für mich so als Ziel setzen und sagen, das ist mein Plan, ich will gerne ein Haus haben. Dann muss ich mir aber bewusst sein, es können irgendwie 5 Dinge passieren, die die Idee vielleicht irgendwie dann entweder besser machen oder schlechter machen.
Deswegen
aber
der Bitcoin-Preis,
die Dinge können halt passieren. Podcast. Bitcoin-Preis ist bestimmt ein Thema, aber auch so und würde ich sagen, der Eine der, ich glaube, das ist sehr speziell, was ich glaube, das Thema Wohnen angeht, ist, eine der Fehlschlüsse, die man macht, ist zu sagen, der Preis für ein Eigenheim ist in Relation immer gleich. Es fühlt, also weil das ist so ein bisschen die Hoffnung, so nach dem Motto, meine Eltern konnten sich mit 25 ihr Eigenheim kaufen. Ja. So, und ich glaube, was man sich halt bewusst sein muss, ist, wenn ich diesen Traum habe, ich will nicht ein Haus haben, dann gibt es einen Preis, den ich zu dem Zeitpunkt zahlen muss. Und der verändert sich, so wie beim Börsenwert, bei einer Aktie, verändert sich dieser Preis ständig. Den siehst du zwar nicht, aber der verändert sich. Und er kann sich auch insofern verändern, als dass dein Einkommen einfach halt nicht weniger wert ist und du musst halt mehr drauflegen, die Zins und so weiter. Das sind so viele Variablen, ja, die du nicht vorhersehen kannst. Whatever. Und dann ist halt die Frage so, okay, zu dem Zeitpunkt in meinem Leben ist es mir wert, diesen Preis zu zahlen, der vielleicht einfach so in Relation vielleicht doppelt so teuer sein kann, wie das, was meine Eltern vielleicht zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Also in dieser abstrakten Betrachtungsweise. Und die Antwort kann immer noch sein, ja, will ich, unbedingt. Das ist so, whatever it takes. Also ich mache alles, was nötig ist. Aber das ist dann die Entscheidung, die du in einem Jahr, wenn du kurz davor bist, dann für dich triffst und alle, und dann musst du halt nochmal gucken, okay, wie steht der Bitcoin und so weiter und beziehst halt alle Optionen mit ein und dann kannst du sagen, nee, ich warte doch vielleicht noch auf eine Woche oder drei. So, aber das ist genau okay. Das ist diese Flexibilität, die man dann sich selber geben muss, weil man eben sonst sich in so eine ganz, ganz komische Situation begibt, wo man sich selber quasi ein bisschen erpresst, indem man sagt so, aber ich hab doch diesen Wunsch, ich will es unbedingt jetzt so haben. Und ich hab's doch so geplant, es muss jetzt unbedingt so aufgehen. Ja, aber du kannst halt einfach die meisten Faktoren gar nicht beeinflussen. Also du kannst vielleicht einen, zwei Faktoren von 20 beeinflussen und der Rest liegt nicht in deiner Hand. Also wäre es auch unfair, dir selber gegenüber zu sagen, aber ich will doch unbedingt, ich muss doch jetzt unbedingt, ich hab doch versagt, wenn nicht. Mhm. Nee, du hast eine Annahme getroffen, die ist nicht aufgegangen, Pech. Mhm. So. Triff eine neue Annahme. Und vielleicht ist es ja in einem Jahr später der Fall oder in 4 Monaten oder was auch immer. Und das ist genau diese Flexibilität, die man dann, die einem Arbeitskontext oder hilft, sagen, ja, ich habe halt was angenommen, es ist aber nicht so aufgegangen, wie ich dachte, okay, blöd gelaufen, was muss ich jetzt ändern? So. Mm. Aber es ist nie so, du sagst, oh, jetzt ist mein Leben vorbei. Das ist der eine Schicksalsschlag, der alles kaputt macht. Ja, ist doof, akzeptieren, weitermachen. So.
Ja, ich finde es immer spannend, wenn man das so im Beratungskontext gibt, so den Begriff der Externalisierung, ist das nichts besonders Verrücktes, sondern es ist einfach nur, ne, du gibst irgendwas nach außen, so, ne, du gibst irgendein Gefühl, einen Außenraum in irgendeiner Form. Und von dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, so ein Charakter, so eine Person, die dir halt dann quasi sagt, hey, aber du wolltest doch mit 28 ein Haus haben und so weiter und so fort. So ist man ja in sich selber dann meistens. Und wenn man sich mal vorstellt, man würde diese Charaktereigenschaft oder diese Person, die einem die ganze Zeit diese Sachen ins Ohr brüllt, ja, mal externalisieren, man würde mit dieser Person ja kein Wort mehr reden wollen. Man will diese Person nicht in seinem Umfeld haben. Und dann denke ich immer, ja, das ist vielleicht ein Problem, wenn du jemanden in dir hast, der dich selber so abfuckt, dass du ihn eigentlich gar nicht bei dir haben wolltest. Wenn es jetzt irgendwie ein Freund von dir wäre, würdest du sofort sagen, yo, ich ziehe um, damit ich mit dem keinen Kontakt mehr habe. Aber das Gute ist ja, es ist ja in dir. Das heißt, du kannst da in irgendeiner Form dran arbeiten und kannst dieses in dir quasi verändern. Aber dafür musst du es erstmal erkennen. Und ich glaube, das ist dieses klassische Glaubenssatzarbeit und so ein bisschen, wo kommt vielleicht auch was her und so. Auch das ist wieder anstrengend. Aber ist halt genau wie bei allem, was du eben so beschrieben hast, ist super wert. Es ist einfach, ne, was ist mehr wert als ich bin mit mir mehr im Reinen und ich weiß mehr, was ich will und ich kann gut zu mir sein und mach mir selber nicht die Hölle heiß und so weiter und so fort, damit ich dann auch im Zweifel wieder den Kopf habe, um das neue, coole Produkt zu entwickeln und wie auch immer.
Ja, ich glaube, es gibt nur einen Fehler, den man machen kann, der einen quasi unendlich lähmt und einfach quasi stilllegt, ist halt, sich in so eine Opferrolle zu begeben. So nach dem Motto, oh, ich mache Glaubenssatzarbeit, ich habe diese Glaubenssätze entwickelt, danke Eltern, danke wer auch immer.
Genau, das,
ich bin Fakt. Das ist der Quatsch, So. Und ich glaube, solange man sagt, okay, so, jeder hat irgendeinen Scheiß so im Gepäck, okay, fuck it, arbeite dran, guck, dass du es für dich irgendwie nutzen kannst in irgendeiner Form, das Positive, und sag halt nicht, oh, ich kann ja nichts, weil ich bin das Opfer. Und sobald du das machst, hast du verloren. Und ich glaube, solange man sagt, hey, ich kann mich bewegen, ich kann mich navigieren, ich weiß nicht, ich kann den nächsten Schritt machen, ist nur eine Frage der Zeit, bis man da irgendwie rauskommt.
Ja. So aus dem. Und du hast ja nicht nur im Arbeitskontext dann verloren, das meinst du jetzt auch gar nicht, aber du hast ja im sozialen
Lebenskontext
auch verloren. Genau, das ist ja auch so, mit was für Menschen umgibst du dich halt lieber in der Regel, ne? Mit Menschen, die im Zweifel auch so eine Art, so ein Lebensgefühl haben und sonst irgendwas. Und das muss man auch manchmal erst lernen. Und wie du sagst, ne, es gibt auch dann eben Dinge, die einen eine Zeit lang eben mal da ein bisschen erschüttern und so. Ne? Aber ich glaube, wichtig ist es, Menschen zu helfen, das wieder zu spüren im Zweifel und selber das auch hinkriegen zu wollen. Nur auch wieder da, also kurz eigenes Beispiel, ist ja auch mit dieser Vorgriffsstelle, ne, es geht langsam ins letzte Jahr für mich, jetzt nach 5,5 Jahren. Und jetzt kommen jetzt gerade immer mehr Kollegen und Kollegen dann irgendwie auch zu mir, die dann so sagen, yo, und wie schlimm ist es eigentlich und so weiter und so fort. Und dann fällt mir immer ein, also ich habe auf jeden Fall auch Phasen gehabt, wo ich halt mehr gejammert habe als nicht. So, ne? Das ist halt irgendwie so. Aber mittlerweile merkt man halt einfach dann so, ja gut, aber das hat mal in dem Kontext irgendwie funktioniert und das daran bin ich gewachsen und so weiter. Das würde immer noch lange nicht in mir auslösen zu sagen, also ich finde, das darf einem die Welt auch nicht verklären, dann sagen, ja, das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich habe daran ja so viel gelernt. Ja, Bullshit so, das wäre so ein LinkedIn-Satz so nach dem Motto, ich muss das jetzt irgendwie so zwanghaft ins Positive drehen. So, nee, ich kann auch sagen, das und das und das daran ist scheiße. Es ist eine dumme Arbeitsbelastung, es wird irgendwie nicht gut vergütet sozusagen und so weiter in der Form. Aber was nehme ich denn daraus mit? Ja, ganz sicher nicht das, sondern ich nehme daraus natürlich mit, alleine aus Selbstschutz, so einfach aus Taktik sozusagen, nehme ich mir ja die Sachen mit, die geil sind davon. Weil was bringen mir diese anderen Sachen, die ganze Zeit mit mir rumzuschleppen und immer nach auszukehren und für mich so jeden Tag aufzustehen und zu sagen, ja, das war schon scheiße. Warum ist das jetzt so? Ja, so, das, also ja, das ist mir einfach, glaube ich, fern, das dann in so meinen Alltag einzubauen, weil ich mich dann selber scheiße fände und ich habe keinen Bock in mir, jemanden zu haben, den ich selber kacke finde. So, das ist irgendwie nicht.
Ja. Ja. Und ich glaube, so für mich all das zusammenfassend ist halt, habe ich mal in einem Podcast gehört, fand ich halt so, hat es auf den Punkt gebracht, ist, egal was du, also du wirst im Leben immer super viele Dinge haben, die du gerne ändern möchtest. Du willst gerne deine Persönlichkeit ändern, du willst deinen Körper ändern, du willst deine Wohnsituation ändern, du willst deinen Job vielleicht ändern. Also du hast ganz viele Dinge, die du willst, ganz viele Wünsche, ganz viele so, also Dinge, die einem so, die einem angucken und sagen, ah, oh, guck mal, willst du mich nicht haben? Ich bin voll cool. Ich bin hier, weiß nicht, das neue MacBook oder so, was weiß ich. Und ich finde dieses Sinnbild so cool, zu sagen, jeder dieser Wünsche ist ein Vertrag mit mir selber. Ich bin so lange unglücklich, bis ich mir diesen Wunsch erfüllt habe. Ich bin so lange unglücklich, bis ich das MacBook habe. Ich bin so lange unglücklich, bis ich das Haus habe und so weiter. Und ich glaube, was man halt, wo man aufpassen muss, ist halt, mach nicht so viele Verträge mit dir selber, weil je länger du halt quasi auf etwas wartest, desto unglücklicher wirst. Wenn ich jetzt sage, oh, ich muss dieses Haus haben, sonst werde ich nicht meines Lebens glücklich. Okay. Da werde ich, bis ich dieses Haus habe, nicht glücklich. Und wenn ich das Haus aber erst in 10 Jahren habe, bin ich 10 Jahre unglücklich. Deswegen, im Podcast meinte er halt so, mach halt einen Vertrag mit dir selber, über eine Sache. Und das war's. Und der Rest ist so, wäre cool, aber ist egal. So. Und idealerweise machst du gar keinen Vertrag mit dir selber, aber dann bist du auch irgendwie ein bisschen, vielleicht irgendwie so ein bisschen still gestanden. So, also, ist, glaube ich, Geschmackssache. Ja, glaub ich, aber mach halt eine Sache. Wünsch dir einen Wunsch. Und erfüll dir den irgendwie möglichst schnell, weil sonst bist du so lange unglücklich, bis du den erfüllt hast.
Ja,
und das, finde ich, trifft so alles.
Ja, und sei im besten Fall auch so fit in Vertragstheorie und sei dir halt klar, dass wenn der Wunsch in 10 Jahren ist, dass du jetzt nicht 10 Jahre lang deswegen unglücklich sein kannst, dass du es noch nicht hast, sondern ne, so ein bisschen wieder ausgehend von dem, was du am Anfang gesagt hast, so, ich habe da so eine negative Energie im Zweifel in mir und wie kann ich die jetzt erkennen und wie kann ich die eher positiv dann nutzen, dass es mir damit besser geht und im Zweifel auch in meinem Umfeld und so. Und das kannst du ja mit solchen Sachen genauso, ne? Dass nicht jeder Wunsch macht dich ja 10 Jahre unglücklich, aber es gibt Menschen, die so das fühlen. So. Und dann ist die Frage, okay, wie kannst du das hinkriegen, dass das eben sich dann nicht nach 10 Jahren Qual dafür anfühlt, damit du nicht, wenn es nachher nicht klappt, du sagst, jetzt habe ich 10 Jahre mich hier gequält und ne, das ist Stichwort, haben wir ja schon auch am Anfang in Tape 2, 4, 7 schon drüber gesprochen, so diese Leute, die irgendwie dann Jura studieren und sich 5 Jahre totarbeiten und dann sagen, ja, das mache ich alles nur für später. Ja, aber was ist, wenn dieses später dann quasi, also ne, so nach dem Motto, damit ich irgendwann meine Kinder versorgen kann, was ist, wenn du in 5 Jahren einfach dich so entwickelt, dass keiner mehr Bock hat, mit dir zusammenzunehmen und diese Kinder niemals haben wirst, weil du quasi dachtest, das wäre der richtige Weg. Das ist, ja, aber das ist auch wieder dieses, wie du gesagt hast, diese Illusion von, es wäre alles so prognostizierbar. Und ich glaube, das ist einfach sehr angenehm, wenn man sich davon verabschiedet.
Ja.
Und auch da ist es, glaube ich, immer so ein Ticken leichter, wenn du, je weniger Verantwortung du für andere hast, desto leichter ist es, glaube ich, sich davon zu verabschieden sozusagen. Und ich, deswegen, ich finde es immer spannend, auch im Schulkontext dann, wenn ich mir immer vorstelle, wie ist es dann mal, wenn ich Kinder, wie ist das, wenn wir mal Kinder haben und dann hier sitzen in 10 Jahren im Podcast und dass man dann so denkt, so, ja, war das so ein bisschen so eine, naiv ist das falsche Wort, aber war das irgendwie so eine Sichtweise, die man sich in dieser Lebensphase irgendwie leisten konnte, weil irgendwie beide verdienen Geld. Es ist irgendwie so, wenn ich jetzt sage, ich will das nicht machen, dann ist da auch keiner, der sagt, doch, ich will das, oder nö, ich entscheide halt für mich. Ja. Und sobald da noch andere Verantwortungen irgendwie reinkommen, das Also das ist manchmal das, was ich mich manchmal so frage, dann, ob das einfach dann so viel ändert, weil man ja viele Menschen kennenlernt in seinem Kontext, die im Zweifel dann irgendwie in Familien sind und so weiter.
Ja, ja.
Und meine Beobachtung wäre jetzt, dass das auch oft dann oder viele Menschen auch sind, die dann eben diesen Blick vielleicht ein bisschen verloren haben, aber den sie bestimmt mal hatten. Und dann ist immer die Frage, wie groß ist dieser Kampf, dich das zu behalten, wenn du nicht mehr so eigengesteuert bist, wie wir das jetzt gerade beide in unserem Kontext sozusagen sind. Ne, dieses klassische, ja, dann mach halt was anderes, mach halt das, was dich glücklich macht, bla 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 bla. Ich wünsche mir, dass man sich das behalten kann und dass das funktioniert, auch in den Kontexten, vielleicht in einer gewissen anderen Art, auch da wieder adaptieren zu können und nicht zu sagen, oh, ich dachte immer, ich kann immer so bleiben, auch wenn ich Kinder habe, jetzt habe ich Kinder und kann nicht mehr so sein, wie ich es immer sein wollte. Das, auch da passt dieses wieder, ne, das ist Quatsch. Aber ja, ich bin einfach gespannt, wie sich das so verändern wird in irgendeiner Form dann.
Ich glaube halt, dass die Aussage macht, das, was dich glücklich macht, gar nicht das richtige Ziel oder Leitbild sein muss. Hm. Ich glaube, das ist halt auch so eine Illusion, so nach dem Motto, oh, ich mache was und das macht mich glücklich. Also es ist, mach was, was dich erfüllt, mach was, was funktioniert. Also mach was, was Wert stiftet für andere und damit auch dir selbst Selbstwert auch zurückgibt. Ich glaub, also, und manchmal sind das Dinge, die einen überhaupt nicht glücklich machen. Manchmal sind das Dinge, die super ätzend sind. So, ich glaube, es ist diese Illusion von wegen, oder mach halt einen Job, der halt vielleicht ätzend ist, aber halt die Kohle reinbringt für Family und dich. So. Also ich glaube, es ist einfach, wir haben zu viel Zeit mit uns selbst, wir haben zu viel Fokus auf uns selbst. Ich muss glücklich sein, ich muss das erreichen, ich muss mein Ego muss so und so. Ich glaube, man tötet das Ego, schmeißt es weg, so kill es, so ist egal. Also mach einfach das, was andere Leute glücklich macht und dann wirst du selber wahrscheinlich ziemlich sicher glücklich sein und such dir die richtigen Leute, die du glücklich machen willst. Ich glaube, das ist so der Fokus, den ich setzen würde. Weil ich glaube, dieses auf sich selbst fokussieren ist. Und dann stellst du dir jeden Tag die Frage, bin ich glücklich? Und du weißt es aber nicht. Du kannst es auch nicht beantworten. Das heißt, dann reitest du dich immer weiter da rein und sagst, oh Gott, ich müsste was anderes tun, bin ich da glücklicher und so weiter. Also diese Suche nach Glück ist, glaube ich, eine Suche ins Elend. Also ich glaube, die endet dann im Unglück, weil man zu sehr glücklich sein will. Und dann hat man diesen Wunsch so stark in sich selbst, dass man einfach dann, selbst wenn man glücklich ist, sich die Frage stellt, bin ich glücklich? Und ich glaube, das ist ein gefährlicher Loop, so in dem man reinkommen kann.
Finde ich total nachvollziehbar. Haben wir, glaube ich, vor ein paar Tapes auch schon mal darüber gesprochen, so dieses, weil du wirst ja diese ultimative Glücklichkeit nie erreichen und dann wirst du ja nie glücklich sein, weil du immer sagst, was brauche ich jetzt, um glücklich zu sein? Und im Zweifel endet das bei den meisten Menschen einfach in Konsum oder so, dass man halt irgendwie dann sagt, ja, um glücklich zu sein, brauche ich das, da muss ich mir das kaufen, dafür muss ich arbeiten, bla bla. Und dann bist du, genau wie du sagst, in so einem Loop. Und genau, das ist, glaube ich, dann wäre das irgendwie fatal in irgendeiner Form.
Yes. Wie liefen die Dingens? Die Nachprüfung.
Ach. Ja, leider so ein bisschen wie.
Nicht so glücklich.
Ich habe das dir ja schon in der Sprachnachricht zwischendurch mal erzählt. Es ist spannend, an beiden Schulen war das dieses Jahr, auch wenn man mit ein paar Leuten spricht, ein bisschen besonders, dass die Leute, die das Abi nicht gepackt haben, mit sehr vielen Punkten es nicht geschafft haben. Das ist halt immer so, es gibt, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, es gibt so, du musst 100 Punkte zum Beispiel erreichen im Abitur, um das gepackt zu haben. Du musst irgendwie mindestens ein LK nicht im Defizit haben. Es gibt so ein paar Faktoren, die sozusagen, selbst wenn du das Gefühl hast, es gibt Leute, die hätten eigentlich einen 3-0er-Schnitt, haben aber das Abi nicht gepackt. Das ist immer so ein bisschen kontraintuitiv, weil du immer denkst, ich kann das Abi nur nicht packen, wenn mein Schnitt schlechter als 4-0 ist oder so, sonst ist doch bestanden, aber so ist es irgendwie nicht und so.
Ja,
und in diesen Nachprüfungen, dann zählen irgendwie, weil du dich erinnerst, LKs zählen irgendwie fünffach, Grundkurse irgendwie dreifach und bla. Und diese Nachprüfungen, die zählen dann auch irgendwie nur dreifach. Das heißt, du musst quasi richtig hart punkten in so einer Nachprüfung, um da Punkte aufzuholen. So. Und man sagt immer so, wenn man sich mit den anderen Lehrerinnen und Lehrern unterhält, so alles zwischen 5 und 10 Punkten aufzuholen. Das ist jetzt dann nicht, wie gesagt, wenn ich jetzt von Punkten spreche, sind das nicht Notenpunkte, sondern so Punkte, die dann nachher sich umrechnen lassen sozusagen. Das ist irgendwie realistisch. Das wäre jetzt so, um ein Beispiel zu geben, keine Ahnung, ich habe eine 5 geschrieben im Abitur und 5 Punkte mehr wären jetzt irgendwie eine glatte 4 oder so. Wo man dann sagt, gut, wenn ich mich eine Woche hinsetze und mir diesen Stoff angucke, kriege ich aus der 5 die 4. So, weil sonst habe ich vielleicht.
Aber du kriegst aus der 5 keine 1.
So, und wenn man nämlich jetzt sagt, es gibt dieses Jahr das erste, also ist es besonders so ein bisschen, das sollten sehr viele Punkte fehlen, dann meine ich davon 30 Punkte und aufwärts fehlen denen.
Okay.
Und um so da das Beispiel zu geben, das wäre so wie, du hast in allen drei, jetzt außer der mündlichen, allen drei Prüfungen quasi eine 5 gemacht und du müsstest in allen drei Fächern wahrscheinlich so grob mindestens eine 2 minus machen oder eine 2, um das dann zu erreichen, um dann irgendwie diese 10, 15 Punkte sozusagen pro Fach zu kriegen. Und das ist halt das, was ich für mich jetzt in Beratung, also was ich für mich diesen Jahrgang sehr gelernt habe, das war so mein Learning daraus, würde ich sagen, dass es auch in Ordnung ist, in die Richtung zu beraten, die nicht heißt, was ich sonst, glaube ich, im Unterricht und in der Schule oft bin, so dieses, du kannst alles schaffen, das ist irgendwie gut, so, ich glaube an dich, das ist cool, so, weil wer bin ich, der im Zweifel dann sagt, ne, du kannst es nicht schaffen und so, ist ja auch irgendwie weird, so, ne, um trotzdem natürlich irgendwie realistisch zu sein. Und es war für mich irgendwie ganz komisch, weil für mich die Erkenntnis da war, bei manchen Schülerinnen und Schülern, es kommt natürlich immer auf, es ist total individuell, ne, aber bei manchen Schülerinnen und Schülern hatte ich das Gefühl, ist ja nur meine Perspektive, dass die halt dann aus diesem, dass die quasi aus dem Abitur rauskamen und gesagt haben, ja, natürlich gehe ich in die Nachprüfung, ich habe ja nichts zu verlieren. So, und dieser Satz, ich habe nichts zu verlieren, habe ich viel drüber nachgedacht und dachte, ja, ich glaube, du hast schon was zu verlieren. Und das klingt erstmal so blöd, weil man so denkt, naja, nicht, dass du nachher bereust, es nicht probiert zu haben und so weiter und so fort.
Ja.
Aber für mich war völlig klar, da ist diese unerklimmbare Wand gerade, 30 Punkte plus im Zweifel. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, das zu schaffen, ist einfach sehr gering, weil man muss sich das mal vor Augen führen, so Leute, die im Zweifel, sag ich mal, immer solide 3 minus standen, so die ganzen 2 Jahre in ihren Kursen, jetzt im Abitur eine 5 gemacht haben. Welches Wunder, also es klingt so gemein, ne? Aber es ist, ich sag es einfach so raus, ne? Welches Wunder soll passieren, dass die innerhalb von einer Woche in 3 Fächern 2 Jahre Stoff jeweils aufholen und dann in der mündlichen Prüfung, wo sie das alles abrufen müssen, wo sie an einem Tag abrufen müssen und es um ihr quasi Abitur geht, quasi Druck, dass sie dann auf einmal besser performen und bessere Noten machen als jemals zuvor in diesen Fächern. Und das ist, ja, so. Und das war so der Kontext, der mir quasi für mich die Rechtfertigung gegeben hat. Okay, Max, du kannst in diese Beratung reingehen und musst jetzt nicht einfach irgendwas verklären und sagen, hey, ich feuer dich an und wir schaffen alles, sondern eher so, was ist denn, wenn nicht? So, und mal so ganz offen zu sagen, wie sind denn deine, also das mit denen zu erarbeiten, wie sind denn deine Noten da gerade? Wie lief die mündliche Prüfung? Oh, du hast Prüfungsangst vor mündlichen Prüfungen. Ist vielleicht noch ein Faktor, der jetzt eher sagt, puh, so, wie sieht diese Woche aus? Ja, die wird dich natürlich total knechten. Du, alle kommen zu dir und sagen, du schaffst das und der Druck wird immer größer, du spürst diesen Druck und am Ende ist da diese Hürde, die quasi unüberwindbar ist und dann da nochmal zu scheitern, was macht das mit diesen Personen? Und ich glaube, du hast da noch was zu verlieren. Das war für mich so die Erkenntnis und dann eher zu gucken in diesen Beratungen auf, brauchst du überhaupt ein Abitur? Eigentlich willst du gar nicht studieren. Du hast voll Bock auf Praxis. Wie ist denn dein Fachabischnitt? Ja, irgendwie 2,8. Ja, voll geil. So, ne? Also ist ja besser als, also ist ja in manchen Kontexten vielleicht sogar dann eben besser als irgendwie so ein 3-4er Abi, das irgendwie dann irgendwie quatschig war. Ne? Und so ein bisschen dahin zu gucken und diese Niederlage sozusagen dann im Abitur zu akzeptieren, so weh sie auch irgendwie tut, aber dann eben den Fokus auf das zu richten, was will denn aber eigentlich ich? Ich blende mal meine Lehrer aus, meine Eltern aus, meine Freunde aus, sondern naja, irgendwie habe ich die ganze Zeit auf dieses Abitur hingefiebert, weil das irgendwie ja so alle machen und weil irgendwie meine Eltern gesagt haben, Abitur ist super toll. Aber eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich will ich irgendwie meine Gesangsausbildung machen und keine Ahnung was. Und ich denke so, ja, dann mach das doch. Ist doch viel geiler. So, und ist doch super cool, das zu machen und auf das zu hören, was du irgendwie willst. Und wenn du dann irgendwann nochmal an den Punkt kommst, wo du sagst, oh, das Abitur, ja, dann machst du es in 5 Jahren im Zweifel nochmal nach, wenn das dann auf einmal das große Problem ist. Aber auch da wieder, mach doch, also ne, Kontext am Anfang, du kannst so viel in der heutigen Zeit irgendwie erreichen, wenn du eine Passion für irgendwas hast. Und die spürt man bei diesen Kindern dann ganz häufig und dann fände ich das so verschwendet, weil die dann auch natürlich fragen oder weil die dann auch überlegen, zu wiederholen zum Beispiel. Und dann wäre auch wieder mein Eindruck, naja, wenn du eigentlich die Schule ganz gut hingekriegt hast, aber in diesen Prüfungen gescheitert bist am Ende, was sagt dir jetzt, wenn du das Jahr das nochmal so machst, wo du eigentlich ganz gut durchkommst, aber dann an der Prüfung am Ende, die bleibt ja gleich. Im Abitur ist ja sehr vorhersehbar. Ist ja nicht, als könnte man dann sagen, oh, dann anderer Prüfer oder keine Ahnung. Nee, es ist sehr klar, was da passiert. Und du da diese Prüfungsangst hast, ja, dann ist das vielleicht dann wirklich ein verschwendetes Jahr, weil das natürlich auch immer so diese Diskussion ist, aber wenn ich jetzt das nicht nochmal probiere und wenn ich das jetzt nicht schaffe, habe ich das letzte Jahr nicht verschwendet. Und dann eben aber denen nochmal so ein bisschen die Perspektive zu erweitern und zu sagen, naja, aber guck mal, was du im letzten Jahr gelernt hast, so für dich auch als Mensch und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Das war irgendwie eine total schöne Beratungsarbeit, finde ich, die mir total viel Freude gemacht hat, weil ich dann für mich nochmal gelernt habe, so, ich, Max Pelzer, kann mehr oder es ist manchmal auch mehr wert, nicht einfach nur stupide einfach aufzubauen und zu sagen, komm, wir machen das jetzt, wir rocken das und so weiter, sondern auch zu sagen, okay, aber was ist denn wirklich wichtig für diese Person und was will sie eigentlich? Ja. Und diese ein bisschen abzuschirmen von diesen anderen Gedanken und eher so den Fokus auf sich zu richten, das fand ich ganz schön und das war total nett, dann zum Beispiel gestern im Abiball diese Leute alle zu sehen, weil dann natürlich auch immer die Frage ist, komme ich dann zum Abiball und gucken die mich nicht alle an und denken, oh, wie dumm bin ich und keine Ahnung was und so. Und das war total schön zu sehen, dass die da waren, gefeiert haben und eben trotzdem gerafft haben, dass dieses dumme Abitur am Ende so ein fucking Zertifikat ist, das, wie du am Anfang gesagt hast und wie wir gesagt schon immer gesagt haben, so, ja, was bescheid ihr das eigentlich nur? Das gibt's eigentlich nur, weil irgendwie Arbeitgeber das irgendwie haben wollen, weil es der einfachste Weg ist, auch für Studium und so. Aber das, was davor passiert, ist ja das Wichtige und nicht diese Kackprüfung so am Ende. Und das hatte ich den Eindruck, konnten die ganz gut akzeptieren, so. Vielleicht auch nicht alle, aber die meisten. Und das war, fand ich, total schön zu sehen. Und das war aber so für mich jetzt mal das erste Mal neu in diesen Nachprüfungen, dass man so ein bisschen diese, aussichtslos ist immer ein zu starkes Wort, aber wo diese Hürde einfach so riesig war. Weil sonst hatte man immer so Prüfungen mit Leuten, die haben irgendwie 10 Punkte gefehlt und dann weißt du, okay, wenn alle daran, gemeinsam dran arbeiten, die Lehrer wohlwollend sind, ja, dann kriegt man diese 10 Punkte im Zweifel irgendwie hin. Aber bei allem darüber ist es auch einfach super schwer. Es kann natürlich auch klappen, ich will es gar nicht als super unnötig schlagen, ne? Aber das sind dann oft dann auch Leute, die halt im Zweifel, musst du dir so vorstellen, du kannst es ja auch, es könnte ja so sein, es gibt dieses Szenario, du stehst immer 1 und 2 überall, und trotzdem verkackst du dein Abitur aufgrund von irgendwas. So, ne? Kein Schicksalsschlag und du kannst dich nicht konzentrieren. So. Und dann fehlen denen 30 Punkte. Du weißt aber, du stehst in diesen Fächern überall mündlich eigentlich 1 oder 2. So, und bist fit in diesen Fächern. Ja, gut. Ne, klar, go for it. So, dann wäre mein Ansatz ja auch ein ganz anderer. Ne? Aber wie gesagt, mit diesen Voraussetzungen, die wir gerade besprochen haben, war es eben so. Und das war, genau, das war irgendwie so ein bisschen dieses Spannende, diesen Abiturjahrgang. Und ich habe gemerkt, Karma hat mich ein bisschen im Griff gehabt, weil, du erinnerst dich vielleicht, vor 6 Wochen oder so, habe ich gesagt, cool, wenn ich meine Abitur-Erstkorrektur abgegeben habe, so nach dem Motto, dann habe ich Ferien. Und jetzt ist so,
nein.
Yo, ey, come on, wie viele Nachprüfungen denn noch? Weil ich an beiden Schulen halt Nachprüfungen hatte und es war halt dann so ein Nachprüfungsmarathon und so. Und Nachprüfungen sind auch für Lehrer immer nicht so mega geil, weil wir natürlich auch irgendwie aufgeregt, also nicht aufgeregt, aber man selber fiebert ja auch irgendwie emotional dann natürlich mit den Leuten mit. So, und du musst irgendwie alles umplanen und so, das ist schon irgendwie auch immer eine Sache. Und witzigerweise, selbst jetzt ist es für mich noch nicht ganz vorbei vielleicht, weil einer meiner Schüler, der eine Verbesserungsprüfung machen wollte, war krank an dem Tag und theoretisch hat er das Recht, die auch nochmal zu machen. Das heißt, theoretisch muss ich vielleicht nochmal eine Nachprüfung erstellen und dann irgendwie in den nächsten Wochen es gibt ja nur 2 Wochen, da kann man den prüfen. Das war auch dieses Jahr für mich das erste Mal, dass sich das Abitur so hart gezogen hat. Das war crazy. Und das war irgendwie ein bisschen schlauchend in den letzten Wochen, aber okay. So, ich finde, diesen Abiball ist immer ein schöner Abschluss irgendwie. Und das fand ich noch spannend, das fand ich noch erzählen, das fand ich noch witzig, dass da immer noch, also es ist jedes Jahr das Gleiche, es läuft immer noch G6, es läuft keine Ahnung was, es sind einfach unsere Abiball-Lieder, laufen immer noch die ganze Zeit. Und man denkt so, wo ist der neue Kram? Wo ist so, I don't know, also lass es nur Taylor Swift sein, die ja irgendwie viele cool finden, gerade auch so, ne? Selbst das läuft so gut wie gar nicht. Und man denkt so, liegt es an den DJs, liegt es an, naja, das ist irgendwie so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich ja doch irgendwie alle irgendwie einigen können und so, weil es funktioniert auch. Also es sind alle happy und der DJ gestern war einer der besten, die ich bis jetzt so bei solchen Abiballen hatte und das war cool.
Ja. Jetzt ist es so ein bisschen die, das, was wir in den 90er hatten, dass wir immer auch so Backstreet Boys gehört haben.
Ja.
Ist vielleicht so ein bisschen, das sind die 90er für die Kids jetzt, so dieses, die 2010er so, ist vielleicht das unsere 90er. Vielleicht
aber die Backstreet Boys laufen ja immer noch. Also das ist ja, also es ist mal das Gefühl, es wird immer mehr und dann passt in diesen Abend gar nichts Neues mehr rein, weil einfach immer Backstreet Boys und das alles so bedient wird und der Pooh Hip Mix läuft im Zweifel dann auch noch und so, ne? Also dann nochmal die Generation von davor. Und das finde ich irgendwie dann so, finde ich immer spannend, was der Grund dafür ist, weil selbst ich ja mittlerweile coole neue Lieder und so kenne, wo ich denke, die würden bei mir an so einem Abend auf jeden Fall laufen. Und dann denke ich mal, hä, ist euer Abiball? Ja. Wollt ihr die nicht? Ist es einfach zu aufwendig, dann irgendwie dem DJ das zu geben? Oder ist der Geschmack da bei 100 Leuten einfach so divers, wenn alle das irgendwie reinbringen wollen, dass man sagt, komm, bevor wir uns damit ab, sagen wir einfach, DJ, mach dein Ding wie jeden Abiball.
Ja, ja, ja.
Keine Ahnung. Ihr habt jetzt euer DJ, ne? Apropos DJ.
Yes.
Ihr hattet noch euer Treffen, glaube ich, ne? Das letztes Mal war noch vor eurem Treffen und jetzt habt ihr euer Treffen gehabt, ne?
Ja, genau. Wir haben kurz einfach per Zoom einfach kurz gequatscht.
Hast du das gescratcht? Hast du so, wie früher beim Keyboard-Raum, mal so, DJ, DJ!
Ich habe so mein Kinder-Keyboard mitgemacht. So. Es war eher so in die Richtung, hey, so ein bisschen Infos teilen, so zur Location, so zum Event selbst und so weiter, kurz so ein bisschen austarieren. Mhm. Okay, wann kommt er dazu? Wann, ne, was so die Erwartung ist, was die Grunderwartung? Da haben wir noch so ein bisschen darüber gesprochen. Oder hat er gesagt, hey, wenn ne, die Band, die ihr da habt, ich kenne die ja, so, wir können auch voll was cooles Set zusammen machen, wenn ihr da Bock drauf habt, ne, dass wir das irgendwie noch so ein bisschen zeitlich dann abpassen, dass die auch so ein also dass die sich quasi überlappen und so weiter. Okay,
von der Band wusste ich noch bisschen gar nicht,
nach Musik. Ja, vielleicht war es auch ein kleines Überraschungsding, was ich jetzt einfach verraten habe. Nein, Quatsch, nein, ist es nicht. Ich habe es einfach nur nicht vergessen zu erzählen, wahrscheinlich. Also es wird so ein bisschen so Begleitung auch geben. Band, das ist ein bisschen viel gesagt, das ist eine Sängerin mit Keyboard und ein Saxophonist, die machen so ein bisschen was zusammen. Und was soll ich noch sagen? Ah, genau, dann hat er noch so ein bisschen Musikgeschmack so abgeklappert, so wohin es grob geht, und dann war es aber auch relativ klar, wie ich gesagt habe, like a G6 in Loop für 6 Stunden fertig. Ja, dann haben wir gesagt, dann haben wir nur so kurz besprochen, so, okay, wie geht's dann weiter, ne? Also wann müssen wir ihm vielleicht auch, der hat gefragt, ob wir so eine Playlist schicken, quasi einfach mit so 40 Songs, die so ein bisschen auch so ein bisschen extremer sind, dass er sagen kann, okay, bis dahin kann ich gehen, so jeweils so. Oder auch so mit Fotosongs, wenn wir sagen, wir wollen unbedingt dieses Lied haben, ne? Und so weiter. Kurz abgesprochen, timingmäßig, gesagt, okay, wir machen was dann, so nach dem Motto, okay, eine Woche vorher bereitet er sich dann vor, bis dahin müssen wir ihm die Sachen schenken und dann ist alles eingetütet. Also war ganz entspannt.
Cool.
20 Minuten, waren wir fertig.
Nice. Ja, eine Sache kann ich vielleicht noch erzählen. Haben wir noch 10 Minuten?
Oder ja,
hast du Hunger?
Ja.
Ich weiß nicht, du warst ja noch.
Nee, alles gut. Okay.
Du warst ja schon fleißig. Ich habe ja nur einfach lang geschlafen diesmal und du warst ja schon.
So, ich bin um 3:30 ins Bett gekommen, frühestens. Ja.
Wir hatten ja Dienstag an der, ich glaube, ich habe dir die Sprache nicht schon geschickt, so, ne, aber du musst mal ein bisschen zu erläutern, weil ich es schon spannend fand auch. Das erste Mal so ein Amok-Alarm in der Gesamtschule. Habe ich dir davon erzählt? Habe ich dir gar nicht von erzählt? Oh Gott, ich bin so ein schlechter Freund manchmal. Ist,
ganz gut.
Krass. Ich dachte, ich hätte es jetzt erzählt. Crazy. Hat Annika es auch nicht mitbekommen irgendwo? Von Schulen oder so?
Ach, krass. Weil,
gar nichts. Spannend, weil mir selbst Leute, hier die Buddies, so, die in Rodenkirchen im Gymnasium sind, haben das quasi mitbekommen und haben sofort gefragt, ob alles okay ist und so. Also es war so,
okay,
in so den
letzten Schulkreisen
hat das irgendwie so Kreise gezogen. Crazy. Ja, es war, wir hatten Dienstag, ich hatte, ich glaube, es war Dienstag, ehrlicherweise. Ich glaube schon. Ich hatte mein Bio-LK, dritte, vierte Stunde. Und so relativ am Anfang der Stunde kam auf einmal so Sirene. Und dann so, mittlerweile ist das so auch relativ klar, so ein Amok-Alarm. Da wird einfach gesagt, so Amok-Alarm, gehen Sie in Räume, Bunker. Verschließen Sie die Räume, verbarrikadieren Sie sich, blablabla und so weiter und so fort. Und genau. Und es ist total spannend gewesen, weil, also ich erzähle das, weil ich das interessant finde, weil wir ja so ein bisschen heute auch bei, ne, du hast für dich deinen Vertrag mit dir geschlossen und man ist so ein bisschen bei, das haben wir so ein bisschen vielleicht für uns gelernt, über uns gelernt. Und man weiß ja nie, wie man in so Situationen reagiert. So, weil also du kannst ja noch so sehr immer dann vielleicht sagen, ja, ich bin so und ich bin ein cooler Typ oder ich bin oder keine Ahnung was. Und dann kommt man von der Situation und merkt so, ah nee, so bin ich einfach gar nicht. So, und ich fand es für mich total schön zu sehen, wie, oder was heißt schön, vielleicht auch ein bisschen dumm, aber wie ich so gemerkt habe, so, ja, das ist doch Probe, das ist doch, also die Probe gibt's, man weiß, es gibt keinen Probealarm bei sowas, deswegen, das war eigentlich schon aber trotzdem war so, ja, ein Fehler, ist jemand abgerutscht beim Knopf und keine Ahnung. Das ging halt sofort irgendwie in meinem Kopf ab so. Und dadurch war ich halt super entspannt. So erstmal, Tür haben geschlossen, so ein bisschen die Rollen runtergefahren. Wir waren halt ganz oben, deswegen war es eh so ein bisschen, also war ich Ich habe gemerkt, wie in meinem Kopf so angefangen hat auch zu rattern. Okay, so, wir sind hier mit 10 Leuten, wir sind alle nett. Niemand hat die auf dem Schirm. Mhm. So, wir sind oben im Bioraum. Wir sind irgendwie so, ne, das ist irgendwie abgesichert einigermaßen und so. Also in meinem Kopf war dann so, uns wird, egal wie seriös dieser Alarm ist, nichts passiert, weil wir so unwahrscheinliche Ziele sind, weil wir in einem Raum sind, der auch irgendwie ein bisschen am Arsch der Welt ist, so. Ist natürlich macht es das nicht gut, ne? Aber man fängt ja dann an, so selber so ein bisschen zu rationalisieren, dass man so denkt, wenn es schlimm ist, wird es uns sehr spät treffen und dadurch wird es nicht passieren, weil man kriegt ja auch mit, so wenn dann so Amokläufe in Schulen sind, ist es ja nicht, die ganze Schule fliegt in die Luft in der Regel so, ne? Und dann fängt man so an zu sagen, ja gut, dann warum soll es denn mich dann treffen? Also wäre so, so habe ich gedacht.
Ja.
Und dann so die Schüler, ne, die waren auch bei mir im Raum ziemlich entspannt. So, wir waren halt 10 Leute und ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen, wie man es dann selber vorlebt, so als die Autoritätsperson. Wenn die halt dann irgendwie checken, ja, okay, irgendwie ist der entspannt, dann scheint das irgendwie entspannt zu sein, einigermaßen. Ein paar hat ein bisschen mehr Sorge, ein paar ein bisschen weniger und so, ne? Also vollkommen fein gewesen. Ja. Haben wir jetzt schön hinten in den Raum in die Ecke gesetzt und haben, ich habe denen dann so eine Bio, habe uns so eine Bio-Doku angemacht. Genau, und dann war es irgendwie ganz spannend, weil das ist ja ganz häufig so bei solchen Sachen, wenn es auf einmal so einen Ernstfall gibt, dann lernt man erst, was so schief laufen kann auch und so, ne, wie so Abläufe sind. Und das ist halt dann auch Dinge, die man nicht ändern kann. Zum Beispiel war in einem Oberstufenkurs dann kein Lehrer in dem Zeitpunkt, weil der gerade was kopieren gegangen ist, was ein vollkommen normaler Vorgang ja quasi in Schule ist. Aber natürlich kann der dann, weil keiner weiß, ob das ernst war oder nicht, kann der ja dann nicht auf einmal durchs Gebäude laufen und sagen, ah ja, ich gehe jetzt hier vom Kopierer den ganzen Weg darüber und laufe im Zweifel irgendwie mit dem Weg, der noch nicht so geile Sachen machen will. So, und da, deswegen waren das dann so zwei Welten, weil in meinem Raum alles super schön, super entspannt. Und irgendwann hat es dann quasi, also genau, sind irgendwie Dinge, also dann, um es schon zu entschärfen, ne, es war dann irgendwann auch so eine Durchsage so, es ist irgendwie alles okay. Diese Durchsage darf aber eigentlich auch nicht so richtig passieren, weil eigentlich ist es relativ klares Protokoll, die Polizei kommt und die klopft an die Türen, schließen die Türen auf und so weiter und so fort. Dann, das war mit der Polizei auch nicht so richtig geil und so. Und naja, egal, auf jeden Fall fand ich es dann eben, worauf ich hinaus möchte, ist noch spannend zu sehen, was es aber bis heute, Samstag, für Nachwirkungen bei Schülerinnen und Schülern wie auch Lehrerinnen und Lehrern hat. Also es ist halt total krass, wie das manche total emotionalisiert hat und die sich super unsicher und super unwohl fühlen. Was ich persönlich auch unterschätzt habe. Aber da merkt man wieder, wie unterschiedlich man so gestrickt ist, was da auf einmal für Dinge in einem angehen. So, ne? Und das ist, ich möchte ja gar nicht sagen, dass das bei mir der richtige und der gute Trigger sozusagen ist, weil das natürlich auch so eine Art, ja, ja, wird schon nichts passieren, mir passiert eh nichts und so weiter und so fort.
Naja.
Finde ich für mich einen guten Modus, weil trotzdem haben wir uns ja richtig verhalten. Es war ja nicht so nach dem Motto, ja, es wird eh nichts passieren, wird eh nichts sein, deswegen lassen wir die Tür auf und alles ist egal so. Deswegen finde ich das für mich fein. Aber da merkt man wieder, was es mit so einem System sozusagen macht. Und um das jetzt nochmal als Fazit zu sagen, so ein bisschen die es war zu keinem Zeitpunkt sozusagen eine Gefahrenlage, weil niemand war quasi im Gebäude mit irgendwie einer Bewaffnung oder sonst irgendwas. Es war quasi so, das ist so gerade die, ich weiß auch nicht so viel, es ist einfach die Aussage der Polizei ist gerade quasi so ein bisschen, es hat sich so, haben sich so quasi so Gerüchte hochgeschaukelt und es war dann nicht so ganz klar, weil wenn dir das 10-mal gesagt wird, bist du irgendwann als Schule vielleicht so an dem Punkt, dass du sagst, jetzt müssen wir mal reagieren, weil wir wissen nicht, wie sicher ist die Situation gleich vielleicht. Und da war quasi eine Absprache mit der Polizei, wurde dann dieser Alarm quasi ausgelöst, aber nicht, weil irgendwer mit irgendwas gesehen wurde und so weiter und so fort. Und das ist halt das Krasse. Genau, also das vielleicht Block so abgeschlossen, so meine persönliche Sicht so. Und dann ist aber das, was ich richtig krass fand, es waren zu einem gewissen Zeitpunkt 200 Eltern vor der Schule und die sind auch teilweise in die Schule reingelaufen, haben an die Türen geklopft und wollten ihre Kinder da rausholen. Das ist halt völlig verrückt. Du erinnerst dich noch damals, wir hatten doch auch einmal in
Physik.
Den Alarm und so, ne? Und ich persönlich habe daran immer so ein bisschen zurückgedacht, dass es ein bisschen witzig war, weil Robert irgendwie ins Waschbecken gepinkelt hat und wir aus dem Raum konnten wir quasi nach gegenüber gucken. Wir wussten, es war nicht bei uns. Wir haben gesehen, da ist ein Polizeiwagen drüben und so und man hatte das Gefühl, man kann das ganz gut beobachten und deswegen haben wir uns eigentlich ganz okay gefühlt, wäre so mein Eindruck noch, oder?
Ja.
Es war irgendwie in Ordnung. Ich glaube, es war damals was irgendwie, was Bombe? Eine Bombendrohung? Ich weiß nicht mehr
genau. Keine Ahnung.
Egal. Ja. So, und ich habe auch den Eindruck, dass wir nicht alle unsere Eltern angerufen haben und so crazy, aber die, es war anscheinend so unkontrolliert, dass so viele Kinder ihre Eltern sofort angerufen haben und gesagt haben, oh, es ist ganz schlimm hier und so weiter und so fort.
Naja. Dass
deren Gedanke zuerst war, ich fahre jetzt dahin und ich regel das in irgendeiner Form.
Mhm,
und das aber in einer realen Situation, die im Zweifel von der Polizei einfach weggeballert werden, so blöd es klingt, ist natürlich eine große Gefahr. Und da finde ich das krass, wie dann Eltern sich da in so einer Situation dann eben verhalten, dass die dann in die Schule reinlaufen, koste es, was es wolle, eh nichts bewirken können in irgendeinem Zweifel. Und dann die Kinder, manche Kinder mir dann eben auch sagen, Herr Pelzer, würden Sie das nicht tun? Wie können Sie das sagen? Und ich war so, nee, also ganz ehrlich, klar, man weiß nie, ne, so, wie man in der Situation wäre,
ja, ja.
Aber nee, so wäre ich nicht. So, das würde ich nicht tun. So, würden Sie nicht für Ihr Kind töten und so? Wo ich dachte, ei, was für komischen Szenarien sind wir hier gerade auf einmal und so, ne? Und das rechtfertigt in keiner Welt immer noch, dass ich, als da waren Mütter mit ihren Kinderwägen in der Schule, so, wo man denkt, so, ja, Leute, wenn ihr doch so eine Angst habt und euch das klar ist, also wenn ihr denkt, hier ist gerade was ganz Schlimmes, dann geht doch nicht damit da rein. Klar ist man da nicht immer rational, aber.
Ja.
Das ist was, wo ich denke, wie kann man das verhindern? Weil das hat natürlich alles verschlimmert. Also dadurch hat alles länger gedauert. Es war purer Stress. Ja, ja. Die haben, wie gesagt, an Klassen geklopft, wo keiner wusste, was ist das gerade? Ist das jetzt gerade jemand, der hier uns was tun will? Da, die haben durch die Gänge geschrien und so. Also die Eltern waren dann quasi im Endeffekt der schlimmste Faktor, die am meisten Trauma, für am meisten Trauma gesorgt haben. Und sind jetzt gerade auch die, die die meisten Gerüchte verbreiten. Es geht in Troisdorf gerade um, dass Schüsse gefallen sind und so weiter und so fort. Und das Witzige, also das witzige in Anführungszeichen ist noch, wir haben ja gerade eine Baustelle, weil diese Schule ja gerade so ein bisschen umgebaut wird. Und die Bauarbeiter haben die ganze Zeit weitergearbeitet. Das heißt, daran konnte man ja vielleicht auch sehen, dass die Gefahr gerade nicht so hyperakut vielleicht irgendwie ist, so was einem vielleicht immer ein bisschen Sicherheit geben kann. Aber dann gibt es wieder Gerüchte, dass Eltern die Bauarbeiter gefragt hätten und die Bauarbeiter den Eltern gesagt hätten, alles Gerüchte, so, ja, die tun gerade nur so, als wäre das kein richtiger Amok-Alarm, aber eigentlich ist das einer. Das ist so Taktik von denen. Und man denkt so, what the fuck? Wenn das die Taktik wäre, dann wärst du als Bauarbeiter doch nicht mehr gerade hier an dieser Baustelle, wenn gerade wirklich was wäre und so. Und das ist halt wieder verrückt, was da gerade in irgendwelchen Elternchats abgeht und was bei den Kindern da ist und wie die sich selber dann hochgeschaukelt haben. Und da merkt man, wie man das als Systemschule, das kann man irgendwie nicht so richtig abfangen und richtig auffangen. Und jetzt gibt's so Forderungen im Zweifel auch von Eltern, so wie es sein kann, dass dann so eine Klasse alleine war zum Beispiel, wo man denkt so, also wo ich jetzt denke, ich kann ja nicht für die Schule sprechen, so, ne? Ich bin nicht Schulleitung, aber ich denke, du kannst, also du kannst keinen perfekten Alltag schaffen. Und was wäre der perfekte Alltag? Dass immer alles hundertprozentig kontrolliert wird, ist ja, also es ist ja kein Wunsch, wünschst du dir nicht. Und ich glaube, du musst damit rechnen, dass wenn so eine Situation eintritt, muss ja nicht so eine super schlimme Aktion, kann ja auch andere Szenarien eintreten, dass Dinge in Anführungszeichen schief gehen. Also, dass sie nicht so sind, wie sie optimalerweise laufen. Und dann gibt es aber gerade, ist total cool auch irgendwie, so, es war auch eine 6. Klasse irgendwie alleine, weil irgendwie die einen Raumwechsel hatten und der Verziehungslehrer gar nicht wusste, in welchem Raum die sind und so. Also so blöde Sachen, die halt passieren. Und die haben sich wohl richtig geil selber so verbarrikadiert und haben das wohl so voll gut gemacht irgendwie so. Und das finde ich dann wieder, das ist wieder mein Brain irgendwie, dass ich mir denke, das Learning daraus ist eigentlich so ein bisschen, dass auf gewissen Ebenen es richtig gut funktioniert hat und richtig cool war, wie sich da irgendwie Schülerinnen und Schüler angestellt haben und das irgendwie gemacht haben. Und klar muss man manche Dinge aufarbeiten, so wie mit der Polizei, war die Durchsage jetzt irgendwie richtig und warum haben die irgendwie wie lange gebraucht und keine Ahnung was, klar, muss man Dinge aufarbeiten. Aber ich glaube, es wäre fatal jetzt zu sagen, das war eine absolute Katastrophe, wie das gelaufen ist und bla bla bla, was da jetzt gerade gerüchtet wird. Selbst wenn Schüler vom HBG sagen, ich habe da Leute bewaffnet mit Messern gesehen und so weiter. Es ist so crazy, wie sich das hochschaukelt, was natürlich dann immer diese ganze Traumawelle auch so am Laufen hält, dass du dann auf einmal sagst, ja, guck mal, die lügen uns gerade an, weil eigentlich war es doch so, weil alle sagen das und so. Es ist so crazy, es ist wie in so einer schlechten Serie.
Ja, das
kannst du irgendwie nicht anfangen als Schule. Außer immer sehr klar rauszugeben, das ist der Stand, bitte verbreiten sich keine Gerüchte, aber wir wissen alle, ihr tut's eh, was sollen wir tun?
Ja, klingt nach einem Haufen Mits.
Und
Tja.
Ja. Und was ich gerade noch feststelle, das fand ich auch noch spannend, in dem Kontext, dass dann in so einem System man, glaube ich, dass viele Lehrer da gut funktioniert haben und so funktionieren.
Ja, ja.
Und man dann aber so ein bisschen unterschätzt, in was für Löcher manche dann irgendwie fallen, was es mit denen auch gemacht hat. Weil ich, auch da ist es ja ganz normal, bei 100 Lehrern oder so im Zweifel, ich weiß es jetzt nicht, ne, aber das Beispiel, na klar gibt es von 100 Leuten auch dann 5 oder so, die selber in Tränen vor der Klasse im Zweifel stehen, weil sie so eine Angst haben. So ist ja völlig normal, weil es sind Menschen so, das kannst du nicht verhindern. Und dann jetzt zu meinen, und dann zu denken, ja, das kann aber ja nicht sein, dass der Lehrer selber so, ja, na klar kann er, also das sind, du kannst es nicht ändern, du kannst es so also was willst du machen? Du, also es ist so fies.
Es ist halt auch so ein verlorener, also was ist das, also was soll jetzt passieren, was wünschst du dir denn eigentlich? Was, ja, ich will nicht, dass die nie wieder weinen.
Ja.
Okay, und wie willst du das erreichen? Ja, schneid dir die Tränendrüsen raus, what the hell? Also, hä? Wo, also, das ist einfach nur. Das ist einfach nur so ein bisschen, dass so die eigene Angst, die zu irgendwelchem irrationalen Scheiß treibt, der dann auch null produktiv ist, wo du merkst, okay, wir lassen uns alle von unseren Gefühlen leiten, wir ist okay, cool, warten wir einfach 3 Wochen ab und reden dann über das Thema, wie wär's damit?
Absolut.
Wenn überhaupt.
Ja, und dann, genau, und daraus resultieren aber auch, das merke ich dann gerade eben so, wenn ich mich mit den Kolleginnen und Kollegen unterhalte, wie dann in solchen Systemen dann ganz viel der Blick auf die Schülerinnen und Schüler ist, was ja auch gut ist, so, ne, wie können wir es mit denen aufarbeiten, Beratungsangebote werden geschaffen und die Kolleginnen und Kollegen dann im Zweifel nicht im Stich gelassen werden, würde ich nicht sagen, aber die sind so ein bisschen
sekundär
und ich glaube, das könnte man besser machen, so, ich glaube, die Kapazitäten sind da, um da parallel beide zu betreuen, jetzt im Nachhinein, in der Situation selbst, keine Ahnung, aber ne, das ist halt eh nicht definierbar so, aber jetzt so im Nachhinein, dass man da, glaube ich, dann nicht aus dem Blick verlieren darf, Leute, also, ne, ich will das jetzt nicht so vergleichen und so heroisieren, so im Zweifel, ne, aber ist doch völlig klar, dass du, wenn ein Polizeieinsatz ist und da jetzt irgendwas Schlimmes passiert, dann musst du dich natürlich auch um die Polizisten kümmern und nicht nur um die Leute, die halt dann irgendwas haben oder Feuerwehrleute oder, keine Ahnung, wenn irgendwer in einer Extremsituation ist, der auf andere aufpasst. Natürlich muss ich mich um die Leute auch kümmern, weil nur weil die in dem Moment vielleicht nicht zusammenbrechen, heißt das nicht, dass es nicht was mit denen gemacht hat in irgendeiner Form. Und das fand ich irgendwie interessant. Und auch da wieder war ich irgendwie sehr dankbar für mich und in mir, dass ich nicht da irgendwie versuche, irgendwie cool zu sein und dann irgendwie denke, ja, das macht doch gar nichts, sondern dass man so denkt, so, yo, ich kann das irgendwie alles schon verarbeiten und check das. Und trotzdem macht es irgendwie nichts mit mir. Das ist irgendwie ganz nett. Dass da merkt man irgendwie, dass es, da merke ich für mich, dass ich irgendwie ganz happy damit bin, wie das so läuft. Ja.
Für gute. Ja. Das ist so krass, das ist einfach, ich habe null mitbekommen. Krass. Null, zero. Mhm. Also die Gerüchte sind so
gut
an mir vorbei.
Gut.
Also nur so, vielleicht um das einfach mal so zu, ich weiß nicht, ob das irgendwie repräsentativ ist, aber ich glaube, es ist nicht ganz Trost auf die.
Ja, ich glaube, es ist so ein Schulding. Ich glaube, es ist halt so, weil ich glaube, der größte Albtraum von so Lehrerinnen und Lehrern und von Schulen ist halt einfach ein Amoklauf, so. Ist einfach
klar.
Und dann war jetzt irgendwie vor ein paar Wochen in Österreich eine Sache. Ich bin ja auch immer so drin. Nächstes Mal nicht besonders.
Das habe ich mitbekommen.
Ja, ich habe es auch, aber ich habe ehrlicherweise auch nur Schlagzeile.
Nee,
habe ich nicht gelesen. Und ich glaube, das triggert dann immer viel an, dann bist du sehr aware. Und dann gab doch auch damals mal so eine Zeit lang, wo das irgendwie so ein bisschen. Jedes Jahr war irgendwas in den Medien und dann sind die Leute einfach so ein bisschen so, ne? Und ich glaube, andere Schulen, da sind die immer so ein bisschen, okay, was war da los? Wie können wir im Zweifel auch davon lernen? Was und ne, müssen wir jetzt Angst haben auf Nachahmer oder whatever? So, ich glaube, deswegen ist das in diesem Kontext vielleicht noch so ein bisschen.
Ja, klar.
Ja, Fazit ist, es geht allen gut. Es war zum Glück nie eine Gefahr da. Und trotzdem ist es super interessant, was allein so ein Alarm, ohne dass es eine konkrete Gefahr quasi gab, auslöst. So, das ist crazy, einfach zu sehen,
ja. Weil es für eine bestimmte Zeit sich trotzdem halt echt angefühlt hat, weil man nicht wusste, ob es jetzt echt ist.
Absolut. Und das nochmal zu sagen, und es war auch ein echt begründeter Alarm sozusagen. Es war jetzt nicht so, dass man so sagt, ja, was für ein Quatsch, wieso haben die ihn irgendwie ausgelöst und so, sondern die Gerüchte, die es gab, die Anzeichen, die es gab, haben das gerechtfertigt so in irgendeiner Form. Deswegen war es jetzt auch nicht, warum traumatisiert die Schule die Kinder völlig planlos oder sonst irgendwas, sondern das war, glaube ich, im Endeffekt alles so, wie es laufen sollte.
Ja, ja.
Aber es gibt halt Dinge, die man verbessern kann und wo man dran arbeiten kann.
Ja, klar.
Yes. Yes.
Yes.
Von Hurricane erzähle ich dir nächste Woche.
Yes, Sir. Hunger. Machen wir so. Alright.
Alrighty. Dann noch 2 Wochen bis Japan.
Macht es gut. Peace out. Okay.